Ja, grüß Gott. Grüß Gott, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe 56. Was ist hier mit der Lautstärke? Die könnte noch ein bisschen lauter sein. Nun ja. Ich bin hier heute am Improvisieren. Wir sind zwischen den Jahren, heute am 31. Dezember 2021, und ich muss hier schon wieder nach Antworten suchen. Verlange nach Antworten, ja. Aber nach Antworten. Nun ja. Gegrüßt seid ihr also, liebe Zuhörer, hier. Herzlich willkommen zu Folge 56. Und ich stottere mich hier ein bisschen rein, weil ich in der Tat in einer etwas fiebrigen, etwas erhitzten Gemütsverfassung bin. Natürlich, ja, die letzten Tage und Wochen habe ich mitgenommen. Jetzt seit dem 9. November habe ich mich ja diesem Thema der Corona-Gesundheit gewidmet. Und ja, das hat mich schon vor eine Belastungsprobe gestellt, aber war doch ganz gut. Irgendwie sich auf diese philosophischen Erwägungen einzulassen. Und klar habe ich da auch ein paar persönliche Dinge preisgegeben. Aber ist mir dann klar geworden, ja, es sind ja vielleicht diese persönlichen Probleme, die genau auch die Probleme der Allgemeinheit betreffen. Wie ich da meinte, diese Faulheit, die ich mir so oft vorwerfe, die ich oft so als einen Charakterfehler sehe. Aber ist es nicht sowas, was jeden betrifft? Niemand wirklich seine gesundheitlichen oder sonstigen persönlichen Ziele erreichen kann. Und auch deshalb ist die ganze Betonung der Corona-Vorsicht, Vorsichtigkeit, Umsichtigkeit jetzt in den vergangenen 2 Jahren ein solcher Wahnsinn, der uns allen ein Vielfaches an Schaden zufügt im Vergleich zu dem, was wir damit angeblich überhaupt an Gutem tun können. Das ist ein Wahnsinn, jahrelang so daran festzuhalten an Konzepten wie sozialer Distanzierung, dass du immer darauf achten musst, den anderen nicht zu gefährden. Das ist schlimmer, als es sich einzugestehen, ja, das Leben ist gefährlich, wir könnten andere gefährden, aber dann muss man halt einfach so leben und nicht so viel dran denken. Vielleicht in einzelnen Krisensituationen, ja, wie ich meinte, so einer Situation wie im November, wo die Welle am Steigen war, sodass die Krankenhäuser schon extrem belastet waren durch die Corona-Patienten. Ja, da vielleicht schon. Aber ansonsten sehen wir hier wirklich, dass wir die letzten 2 Jahre Zeugen geworden sind eines totalitären Phänomens, eines totalitären Anspruchs, der sich hier auf unser aller Leben auswirken sollte und der hier jeden Bereich bestimmen sollte. Ja, natürlich die Arbeit, jetzt sollte man Homeoffice machen, die Freizeit, hier testen, bevor man ältere Verwandte besucht oder auch mit unter Jüngeren Kontakte vermeiden, weil man irgendwie solidarisch sein soll, sich nicht anstecken. Es ist wirklich ein ungeheures Dispositiv, das hier verankert wurde, das jetzt nämlich nicht mehr der Schutz der persönlichen Gesundheit im Vordergrund steht. Ja, wie bin ich denn gefährdet? Wie kann ich mich schützen? Oder andere Individuen, die vielleicht besonders gefährdet sind von einer speziellen Bedrohung? Nein, sondern es stand jetzt die große Volksgesundheit im Vordergrund. Du als Einzelner bist das Rädchen im Getriebe, um hier deinen Beitrag zu leisten, das Volk gesund zu halten, weil, ja, wenn du dich hier unvorsichtig draußen bewegst, viele Kontakte hättest, dann trägst du ja dazu bei, die Welle anzufachen. Die Ausbreitung des Virus begünstigst du damit und ja, bist dann am Ende schuld, wenn Leute auf der Intensivstation sind. Dieses wirklich hirnlose Denken, dieses unglaublich dumme Denken ist wirklich das, was jetzt unser Leben regiert hat seit 2 Jahren. Dieser Schulddiskurs, der sagt, ja, technisch gesehen ist es ja so. Ja, da fliegt irgendwo das Virus rum und wenn du mehr Kontakt hast, dann trägst du statistisch gesehen mehr dazu bei, dass es sich verbreiten kann, dass am Ende auch Leute auf der Intensivstation landen. Ja, ist völlig richtig. Nur halt auf der anderen Seite auch völliger Schwachsinn, so zu denken. Ich war auf dieser Demo am Mittwoch vor 2 Tagen in Stuttgart. Die war extrem beeindruckend. Mehrere tausend Leute waren dort und haben dort also gegen diese Willkürherrschaft der Corona-Diktatur diskutiert. Ja, es ist nicht so, ich würde das beschreiben, dieses Phänomen. Wir müssen ja davon wegkommen von dieser Verschwörungstheorie, habe ich gedacht. Nicht mehr so daran denken, dass die Mächtigen hier etwas steuern wollten oder so. Ja, das mag auch sein und vor allem wird es ihnen auch nützen. Für die Zukunft hat man jetzt schon ein sehr, sehr hilfreiches Experiment durchgeführt, um zu sehen, ja, die Bevölkerung ist ja wirklich so leicht, glaube ich. Also wir können hier eigentlich wirklich, es wird hier eigentlich wirklich alles durchgehen und auch auf Jahre hinaus nicht kritisch hinterfragt werden, was hier eigentlich die Ziele und die Strategien dieser Pandemiebekämpfung sind. Okay, das ist sehr hilfreich, denke ich, für die Mächtigen, für die Eliten in Zukunft. Ob und was sie da genau geplant haben, ist gar nicht so der Punkt, sondern wirklich, glaube ich, dieses religiöse Bedürfnis war schon so intrinsisch in einer Mehrheit, in zumindest einer gefühlten, fantasierten Mehrheit der Bevölkerung mit drin. Diese Mehrheit mag vielleicht auch nur eine Mehrheit in den Redaktionen der Zeitungen und der Fernsehmedien gewesen sein, aber wer weiß. Jedenfalls unterstellen wir das mal, diese Mehrheit war es, die von sich selber aus gesagt hat, ja, wir müssen jetzt diesem Dispositiv der Corona-Gesundheit nach und nach alles opfern. Freundschaften, Liebesbeziehungen, soziale Kontakte, öffentliche Orte, Theater, Restaurants, Cafébesuche, Schulen, Unis, alles. Es ist ja wirklich interessant. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was ist hier eigentlich los. Aber ja, das ist so mein Punkt. Wir müssen hier also weniger von dieser Richtung denken, dass es von oben so eingesickert ist, dass irgendwer was geplant hat, sondern nein, das gesundheitliche Dispositiv, wie es bei Erkampen immer so schön heißt, weil dieses Dispositiv war schon so seit Jahren vorbereitet. Die Bevölkerung war darauf eingestimmt, dass die Gesundheit etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass man an nichts anderes mehr glauben kann als an das nackte Leben. Selbst Menschen, die sich selbst als religiös begreifen, sind irgendwie dann doch ja eigentlich nur Anhänger dieser einen Religion, der Religion des nackten Lebens, die sich dann halt so zusammenschließt mit der Religion der Wissenschaft, weil die Medizin diese Wissenschaft ist, die uns noch ein noch längeres Leben ermöglichen kann, wenn es dann doch mal kritisch wird, wenn dann doch mal eine Gefahr da vor der Tür steht. Ich wundere mich nur, bin ein bisschen leise. Aber ja, diese Demo, also vor 2 Tagen in Stuttgart, extrem beeindruckend mit tausenden Leuten. Ja, das denke ich, wird jetzt so weitergehen, noch ein paar Monate, bis wir da erste Einwirkungen auf die Politik sehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Da kann ich euch alle dazu aufrufen, um da auch solche Leute von der AfD, die es sicher da gibt, in die Minderheit zu bringen. Und die dann da abzulösen, wie ich es da gesehen habe, da hat er eine Rede gehalten und ist ja auch legitim. Nur halt ist er dann manchmal abgedriftet vom eigentlichen Thema der Pandemie und dann auch auf dieses deutschnationale, ja, er geht ja eigentlich auch nicht wegen Corona demonstrieren, sagt er, sondern wegen der Gesamtlage Deutschland. Es kann ja wohl nicht sein, dass man nicht mehr erst an die eigene Bevölkerung denken kann, sondern an die ganze Welt. Das ist sehr interessant. Seine Aussage, also dieses Mannes, der da eine Rede hielt, und der wurde dann aber zum Glück auch abgelöst von einem eloquenteren Redner danach. Der hat ja auch ein Recht, da seinen Protest auszudrücken, hatte halt so eine Sympathie, eine Nähe zur AfD. Und das müssen wir verhindern, dass diese Leute das dann für andere Themen instrumentalisieren. Aber grundsätzlich finde ich es auch nicht schlimm, wenn er da seine Meinung zur Pandemie sagt. Nur das, wohin er dann immer abgedriftet ist, ja, das mit Deutschland kann ich das ganze Elend der Welt aufnehmen, das ist eigentlich schon gar nicht so weit entfernt von dem, was im Neue 20er-Podcast immer hieß. Ja, es ist ja auch legitim, erstmal an die eigene Bevölkerung zu denken. Das ist auch so das Grundnarrativ, das Grund, Denkmuster dieser Pandemie. Ja, ist doch legitim. Hier ist mal unsere Bevölkerung, müssen wir jetzt halt schützen. Ja, ich finde es eigentlich schon merkwürdig, wieso die AfD ausgegrenzt wird für einen Gedankengang, der eigentlich für die Mehrheit, die politische Mehrheit, die mediale Mehrheit dieser Gesellschaft eigentlich völlig normal ist, völlig grundlegend ist, dass man sagt, ja, wir Deutschen, also es ist völlig, völlig legitim, an uns zu denken als allererste, nicht nur in der Pandemie, sondern auch sonst immer natürlich mit den Handelsbeziehungen, Handelsverträgen, mit der Art und Weise, wie wir sonst mit der Welt interagieren. Das ist sehr interessant und die AfD ist hier einfach ehrlicher und versteckt es nicht so hinter einem weltoffenen, humanistischen Schwurbeldiskurs, sondern sagt ganz klar, was Sache ist. Aber okay. Diese Demo war also extrem beeindruckend. Die Mehrheit der Leute sind dann natürlich nicht rechts, haben keine Nähe zur AfD. Mit ein paar habe ich auch geredet, aber bei der Demo jetzt nicht. Die war so groß. Ja, war jetzt schon bei zwei anderen Demos auch. Aber das war jetzt wirklich die beeindruckendste. Und da habe ich nur eine Demonstrantin gesehen, die so ein Plakat hatte, das ich schön fand, wo nämlich drauf stand, es ist nicht unbedingt ein Zeichen von Gesundheit, an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Das, ja, bringt einfach die Lage für mich hier auf den Punkt. Wir sind an einem Punkt, wo wir Segregation ganz normal akzeptiert haben, wo wir sagen, ja, es ist legitim, diese Leute, die Ungeimpften, auszuschließen. Aus vielen Bereichen. Es gibt viele Supermärkte, denen jetzt 2G gilt. Oder wenn es nach den Corona-Extremisten ginge, wären die 2G-Regelungen ja noch viel weitergehend. Sie wurden jetzt nur teilweise dann durch einzelne Richterentscheidungen gekippt im Einzelhandel. Aber es ist für mich sowieso wichtig, darauf hinzuweisen, dass kein grundlegender Unterschied besteht zwischen 2 oder 3G. Also auch 3G ist ein Wahnsinn, die Leute dazu zu zwingen, sich täglich zu testen. Ist ganz klar, dass das eine verlogene Politik des Nudging ist, die Leute da rein bewegen soll, sich zu impfen. Und ja, ist mir doch völlig egal, was da für Argumente gibt für eine Impfung. Natürlich weiß auch ich, dass eine Impfung schützt, auch Jüngere, aber vor allem eben älteren Risikopatienten dadurch ihr Risiko im Zusammenhang mit Corona extrem reduzieren können. Aber das ist doch überhaupt nicht mehr die Frage hier, wenn Leute hier derart schikaniert werden, genatscht werden sollen, dass sie nicht mehr in den Supermarkt oder nicht mal mehr Bahn fahren können, ohne sich zu testen und sich dann irgendwann sagen, ja okay, ist mir jetzt zu viel, mich täglich zu testen, dann gehe ich halt impfen. Also das ist so menschenverachtend, so zu denken. Das ist völlig normal jetzt für solche Podcasts wie Stefan und Wolfgang, der neue 20er Podcast, dass das jetzt halt die Realität ist, in der wir leben, wo wir sowas halt mal akzeptieren müssen. Und das soll irgendwie auch noch was beitragen zur Eindämmung der Pandemie, was sowieso für sich fraglich ist. Warum sollen die Ungeimpften sich jetzt testen, wenn die Geimpften doch das Virus auch weitergeben können? Ja, in welchem Maß? Ist mir jetzt egal. Gibt widersprüchliche Studien dazu. Meine Aussage, dass sie es zu 100% weitergeben können, weiß ich nicht, ob die so ganz korrekt ist, aber kann man auf jeden Fall auch nicht ganz von der Hand weisen. Das auf jeden Fall, ja, unter dem Gesichtspunkt noch nicht mal virologisch irgendeine Begründung haben kann, warum 3G, warum jetzt Geimpfte von der Testpflicht dann ausgenommen sein soll. Es ist reine Schikane, reine eine Sache der gefühlsmäßigen Überlegenheit, sich da überlegen zu fühlen über andere Personengruppen und zu sagen, ja, ich habe hier eine richtige Entscheidung getroffen für die Gesellschaft auch, habe hier meinen Beitrag geleistet durch die Impfung und habe mich hier solidarisch verhalten. Und ja, das mag ja auch stimmen, aber unabhängig davon ist einfach sowas von schandhaft, das dann so gesetzlich zu verankern und dadurch dieses Ritual den Leuten auch noch so täglich schmackhaft zu machen, dass sie täglich beim Bahnfahren denken können, ja, aber ich bin ja hier ein Mensch erster Klasse und ja, hab ja auch meinen Beitrag geleistet, dass die Krankenhäuser jetzt leer bleiben, dass da Menschenleben gerettet werden und deshalb diejenigen, die da die Gefährder sind, müssen hier halt die Konsequenzen ertragen. Das ist so ein Denk, das hier uns wirklich in den Faschismus führt und das von linker Seite so bedenklos hingenommen wird, weil eben das mit den Menschenleben im Hintergrund steht. Die Rettung von Menschenleben, was ja richtig ist, auf den Krankenhäusern, nach allen Statistiken, die ich gesehen habe, auch wenn sie teils gefälscht wurden hier in Deutschland, Statistiken, Krankenhäuser mit den Ungeimpften, dass da natürlich die Ungeimpften viel stärker von Corona betroffen sind und auf den Intensivstationen oder Krankenhäusern landen. Aber ja, das rechtfertigt doch niemals so ein Ausschluss hier, wenn wir gleichzeitig die Politik dadurch auch, gerade dadurch, dass sich diese Linken dann daran abarbeiten, sich so in Menschenhass über die Ungeimpften zu ergehen und dadurch die Politik eben nicht mehr ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen muss, weil es diesen öffentlichen Druck nicht mehr gibt, weil es keine Debatte darüber gibt, warum die Betten denn jetzt so abgebaut wurden. Weil das ist halt nur ein Querdenker-Argument. Das ja, ist halt vielleicht faktisch richtig, aber wird von Querdenkern benutzt, also spielt dem Feind in die Hände, den man da so ausgemacht hat, den man da ausmerzen muss, aus dem gesunden Volkskörper austreiben muss, diese Querdenker. Und deshalb kann man darüber auch nicht nachdenken. Die Politik muss da auch nichts mehr machen. An diesem Fakt etwas verbessern, dass wir jetzt 20-30% weniger Intensivbetten zur Verfügung haben als im März 2020, was einfach für sich schon mal absurd ist und eine Menge legitimes Verschwörungsdenken befeuern sollte, dass die Regierung hier das eigentlich auch ganz gut so fand und dass sie die Krankenhäuser bewusst also überlasten wollte, weil sie gesehen hat, ja, die Öffentlichkeit ist noch so eine gute Zeit lang auf unserer Seite und je mehr die Krankenhäuser überlastet sind, desto mehr Wut wird das auf die Querdenker lenken, weil denen können wir dann die Schuld in die Schuhe schieben oder die Ungeimpften, weil da gibt es irgendwie, klar, diesen Zusammenhang, dass die dann bevorzugter landen. Und das ist einfach so eine zynische Strategie, dann mit dem Leid dieser Menschen dann auch noch Politik zu machen und dann zu sagen, ja, aber die beanspruchen hier unsere Ressourcen als Gesellschaft, da müssen wir diese Diskussion, die jetzt angetreten wurden, auch vom Verfassungsgericht wegen Triage oder mit den Krankenkassen, dass Ungeimpfte da jetzt stärker beteiligt werden sollen, ja, ist alles schön gut. Ich sage, das ist wirklich der Schaden, der wirklich gesellschaftliche Schaden, der hier angerichtet wurde, nicht durch Corona als biologisches Phänomen, sondern durch solche sozialen Phänomene, durch solche gesellschaftlichen Diskussionen dann, ob Ungeimpfte jetzt hier mehr bezahlen sollen, ob es dann so kommt oder nicht, egal, aber das wird jedenfalls schon mal die Weichen gestellt haben im Denken von uns allen, dass das jetzt denkbar ist. Und dazu haben solche Leute wie die Podcast im 29er Podcast beigetragen. Deshalb ist da auch meine Wut ganz klar, ganz klar Wut auf solche Podcaster, die hier von Anfang an auf dieser Welle mitgeschwommen sind und uns allen da gesagt haben im Frühjahr 2020, das gilt, sich zu schützen, sich rational zu verhalten. Was ja auch richtig ist am Anfang, wie ich meinte, muss man ist rational überzureagieren, aber irgendwann müsste man sich Gedanken machen, müsste man die Statistik einordnen und sagen, nee, das ist kein so tödliches Virus, das ist nicht so in dem Maße eine Bedrohung für uns alle. Wir können nicht unser Leben alle einschränken, weil wir sagen, dass hier die Älteren natürlich gefährdet sind, vor allem die Risikogruppen. Und gut, die Regierung ist halt irgendwie nicht in der Lage, da sinnvolle Schutzvorkehrungen zu treffen, um gesondert die besonders Betroffenen zu schützen, zum Beispiel durch mehr Ausrüstung, mehr Personal in Altenheimen. PCR-Tests, wie Kekulé meinte, wären dort extrem hilfreich. Tägliches Testen. Also was, dazu ist die Regierung halt nicht in der Lage, ihren Job zu machen und hier eine Pandemie richtig zu organisieren, dass wir dort die Ressourcen und Kapazitäten haben, wo wir sie wirklich brauchen, wo Menschen wirklich gefährdet sind. Nein, sagen diese Linken dann, dann muss halt jeder für sich, jeder Einzelne da seinen Beitrag leisten. Und das ist so ein perverses Denken, das ist einfach, nee, und da bin ich auch zu Recht wütend, wie das diskutiert wurde damals im Fernsehpodcast, weiß ich noch, mit Paul Gerbler, der da auf diesen Demos war, die Querdenken-Demos besucht hat, und wie man sich dann da ja so moralisch erhoben hat über diese Regierungskritiker, die hier vielleicht mit falschen Argumenten, aber trotzdem aus einer richtigen Grundstimmung heraus die Regierung kritisieren und einfach ein besseres Bewusstsein haben, in welcher Welt sie einfach leben, dass diese Welt sich nicht von einem Tag auf den anderen so schlagartig geändert hat, dass da eine neue Bedrohung in der Luft ist, nach der wir jetzt alle unser Leben so zu ändern hätten. Nee, dieses Virus ist schlicht und einfach in dem Sinne nicht derart gefährlich, dass all das rechtfertigen würde. Und das hätte man viel früher sehen müssen. Jetzt haben wir Omikron, ja, aber das ist überhaupt nicht die Sache. Omikron ist nach allem, was wir wissen, deutlich milder. Befällt nicht so sehr die tiefen Lungenbereiche, wie Kekulé sagte, sondern eher so die oberen Atemwege noch, eher eine leichtere Erkrankung. Also meinte er, dass wir hier, ja, das einfach nicht so tief runtergeht in die Lungen. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es ist ja auf jeden Fall beruhigend, das dann zu hören, dass das auch die Zellen da irgendwie nicht so stark angreift. Also dass wir da jetzt scheinbar eine mildere Variante von ihm haben, aber trotzdem ist auch das jetzt nicht der Punkt, auf den ich hier hinweisen will, sondern auch mit Delta und der Wuhan-Variante, die noch deutlich gefährlicher waren, deutlich mehr Schaden anrichten konnten im Körper. Auch da muss man einfach sagen, aufs Gesamte gesehen muss man einfach überlegen, in welcher Welt leben wir, was haben wir da für Risiken. Und diese Risiken sind nicht in dem Maße signifikant gestiegen, dadurch, dass jetzt das Coronavirus dazugekommen ist. Und da müssen wir natürlich politisch darauf reagieren, da alle Ressourcen einsetzen, wo es sinnvoll ist. Aber Ressourcen statt Restriktion ist dieser Slogan von Stefan Barral, einem Epidemiologen, den ich da gefunden habe. Ich würde mich ein bisschen nachgelesen habe auf Twitter, der ja auch die weltweite Pandemiepolitik sehr stark kritisiert. Ich glaube, er ist sogar Kanadier und Schwede. Er hat da ein Paper verfasst über die schwedische Strategie, meinte, dass wir doch alle voneinander lernen sollten. Kein Land hatte da die perfekte Antwort. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant. Dieses Paper, da habe ich auch nur den Abstract gelesen, wie Schweden also mit der Pandemie umgegangen ist, dass man da die Älteren dann wirklich auch geschützt hat, nachdem es am Anfang gewisse Komplikationen gab. Ja, ist ja normal, dass man da Fehler gemacht hat, vor allem in Schweden auch, dass da die Eltern dann auch vermehrt gestorben sind, eine sehr hohe Todesziffer hatten im Jahr 2020. Völlig normal, dass man da erstmal ausprobieren muss, was funktioniert oder dass man da Fehler macht. Aber dann, was ich da interessant fand, ja, dass die Aussetzung der schwedischen älteren Bevölkerung, also da gibt es so einen Indikator, wie man messen kann, abschätzen kann, ungefähr wie viele Kontakte sie hatten, wie ihre Exposure war, wie sie also dem Risiko ausgesetzt waren und dass die da etwa halb so groß war wie in Spanien, wo ältere über 70-Jährige eigentlich genau die gleiche Aussetzung, das gleiche Aussetzungsrisiko hatten wie unter 30-Jährige, obwohl wir da in Spanien einen harten Lockdown hatten, 2020 über Monate lang. Ja, und in Schweden hat man halt gleich so drauf gesetzt, das öffentliche Leben muss weitergehen für diejenigen, die hier nicht in dem Maße gefährdet sind. Und wir müssen schauen, was können wir tun, um denen zu helfen, die wirklich hier davon gefährdet sind, bei denen wirklich das Leben bedroht ist, wo es wirklich sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt, wenn sie sich damit anstecken. Ja, und diese Wut muss ich hier einfach weiter ausdrücken, weil ja, Wut, weil ich ja auch nicht so wütend sein will auf Familienangehörige und so weiter, die jetzt natürlich auch eine andere Meinung, wo es auch zu erhitzten Diskussionen kommt oder auch schon Diskussionen gar nicht mehr geführt werden wollen, weil ja, weil man sich darauf nicht mehr einlassen will. Aber egal, deshalb sage ich, die Wut hier berechtigt an andere Medienhäuser und Podcaster hier auszudrücken, weil die sind es ja, die auch diese Multiplikatoren sind, die diese Angst, auf der diese Politik dann fußt, auch so angefacht und weiterverbreitet haben und die sich hier mal über ihre eigene Rolle in der Ausbreitung dieses wirklich gefährlichen Virus, dieses medialen Virus Gedanken machen sollten. Und da ist es, ja, würde ich mir einfach wünschen, dass man da nochmal so zurückblickt und sich überlegt, es geht jetzt nicht darum, wie kommen wir in, was ist jetzt in der Situation die Lage mit Corona als medizinischem Phänomen. Ja, wird das jetzt endemisch, was immer das heißen soll, ist mir doch egal, ja. Endemisch heißt irgendwie, dass man dann einen Zustand erreicht, wo die Krankheit schon ja, einfach gehäuft auftritt und schon dann so heimisch ist, schon so hier beheimatet. Deshalb ist es für mich eine schwachsinnige Diskussion. Weil, ja, was soll das irgendwie? War es mir persönlich zumindest klar oder war so meine Idee, dass das Virus jetzt halt uns erhalten bleibt? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was solche Konzepte genau sind wie No-Covid, dass man Corona ganz wieder zurückdrängen oder ausrotten könnte. Ich weiß nicht, was da für eine Wissenschaft dahinter stehen soll. Und wäre für mich auf jeden Fall spannend, das nochmal zu analysieren jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber egal. Ist für mich auf jeden Fall nicht, ja, einfach irrational zu sagen, wir wollen jetzt diese eine Krankheit so extrem verhindern und schauen jetzt halt nur auf dieses eine. Und da können wir dann immer die Todeszahlen nachlesen in den Zeitungen. Aber also wie kann man da noch mitmachen? Warum wird das nicht eingesehen, dass wir hier, ja, wenn wir das machen, müssen wir halt auch mal Todeszahlen zu allen anderen Krankheiten veröffentlichen. Es ist ja nicht so, dass es nicht interessant wäre. Natürlich wäre es interessant zu sehen, an was sterben die Leute eigentlich jeden Tag. Was für einen Anteil sind da an Lungenkrebs, Patienten, wie viele sterben auch an der normalen Grippe? Klar, die 20.000 waren jetzt nur mal ein Peak in dem einen Jahr. In normalen Jahren sind es deutlich weniger, aber auch ein paar tausend Menschen. Wie viele Menschen sterben an Malaria in anderen Ländern jetzt hier nicht? Ja, Malaria auch viele Millionen Neuinfektionen habe ich da gesehen jedes Jahr. Oder HIV, da sterben jedes Jahr 600.000 Menschen dran. Wäre alles schon interessant und das müsste man dann halt auch genau so medial immer wieder mit dabei haben. Aber wenn man jeden Tag die Corona-Zahlen vermeldet, ja, also wer soll das nicht sehen, dass das reine Demagogie ist, dass das wirklich bewusste Irreführung ist, über Jahre hinweg die Leute hier in dieser Krisenspannung, in dieser Angst, in dieser angerührten Angstsuppe hier zu halten, damit dass die immer weiter gerührt werden muss und die so offensichtlich zu erkennen ist als Schwachsinn, wo wir offensichtlich sagen können, ja, wenn wir immer weiter drauf schauen, dann wird es auch immer weiter so sein, dass es eine ganz schlimme Pandemie gibt. Aber wenn wir einfach aufhören würden, drauf zu schauen, dann würde es gar nicht weiter auffallen, dass jetzt durch Corona eine neue Gefahr, eine neue Krankheit da in die Welt gekommen ist. Ja, dass diese Debatte mit der Übersterblichkeit, ich meinte nicht so wichtig, weiß nicht, vielleicht schon wichtig zu sagen, ja, Leute, es sterben fast 1 Million Menschen im Jahr und das ist auch nichts Schlimmes, sondern vielleicht ist der Tod ja auch was Gutes. Ich weiß nicht, warum. Ja, eigentlich für mich ist jetzt schon so, auch diese Lehre aus der Pandemie, der Tod ist das, was wir uns nicht wegnehmen lassen dürfen. Also dieses Mindset, dieses Framing der Pandemie scheint darauf zu beruhen, dass der Tod ganz, ganz schlimm ist und wir uns eigentlich so das ewige Leben wünschen. Eigentlich noch sagen, ja, hoffentlich kann die Medizin ja das noch erfinden mit dem ewigen Leben, bevor wir halt 80 werden und sterben. Und ja, es wäre vielleicht gar nicht so unrealistisch, wenn wir jetzt schon sehen, wie weit fortgeschritten die Medizin ist, dann kann man sich, wenn man heute 30 ist, vielleicht denken, ja, okay, hier ist noch mal 50 Jahre in die Zukunft. Vielleicht gibt es dann schon so eine Unsterblichkeitspille. Aber nee, da ist jetzt für mich ganz klar die politische Forderung, die ableitbar ist aus der Pandemie. Wir müssen weiterhin ein Recht auf den Tod haben. Und ich habe auch dieses Bedürfnis zu sterben und will nicht. Ja, können ja andere machen, was sie wollen, aber würde dann jetzt auch nicht unbedingt diese Unsterblichkeitspille nehmen wollen. Das ist ein sehr guter Schluss, den wir hier ziehen müssen. Ja, wenn es die Mehrheit so sieht, dass sie am liebsten ewig weiterleben wollte, okay. Aber das muss man auf jeden Fall nochmal hinterfragen und überlegen. Ja, ist es nicht eigentlich auch ganz gut? Ist doch eigentlich auch ganz gut, ein bisschen traurig zu sehen, dass man älter wird, schwächer wird, nicht mehr so viel machen kann, nicht mehr so sportlich ist dann vielleicht im Alter, aber eigentlich ganz natürlich, das, was uns alle erwartet in unterschiedlichen Lebensphasen dann, was uns alle erwartet, klar, wenn man nicht dann früher stirbt und schon jünger stirbt, aber warum sich dagegen auch noch auflehnen? Warum es nicht einfach akzeptieren und sagen, das ist das beste Leben, was wir so haben? Und versuchen wir einfach, das jetzt gut zu nutzen, statt uns jahrelang so einzusperren aus Angst, da könnte eine Krankheit kommen, die uns dann tötet, die uns dann jetzt schon tötet, statt später. Ja, aber was ist dieses Leben noch, wenn man dann irgendwie in Quarantäne ist, wenn man ständig mit Maske rumläuft, die anderen nicht mehr lächeln sieht und dann sich jahrelang von einem Virus das Leben diktieren lässt. Das ist dann ein Leben, wo man ganz klar sagen muss, nee, dann ist es besser, da mit offenem Gesicht rauszugehen auf die Straße und zu sagen, ich nehme das Risiko bewusst in Kauf und das ist mir jetzt einfach wichtiger, dieses normale Leben wiederzuführen. Das ist eigentlich ganz klar verständlich, dass ein normales Leben kann nur ein Leben sein ohne Masken, natürlich ohne Masken in der Bahn und ohne Impfpass, ohne 3G. Aber ja. Vielleicht sollte ich hier etwas strukturiert reingehen, aber diese Wut musste ich schon nochmal ausdrücken, weil ich diese Wut eben nicht so sehr auf meine Freunde und Bekannten, Familienmitglieder lenke, sondern wirklich auf diese Podcaster, die mir hier auch dieses Framing hier einimpfen wollten seit Pandemiebeginn, dass wir jetzt alle so zusammenstehen müssen. Und nee, also es ist wirklich, ich erwarte da einfach eine Erklärung. Ich will einfach wissen, was hat diese Menschen getrieben und vor allem auch klar, dass ich selber natürlich auch meine Rolle hinterfragen muss. Ich auch mir halt auch das vorwerfen muss, hier nicht früher die Stimme erhoben zu haben. Ja, warum habe ich dann nicht meinen Podcast gerade deshalb weitergeführt, weil ich gesagt habe, es braucht 2020 da diese skeptischen Stimmen gegen diese Einheitsfront der Zeugen Coronas, wie Matthias Bröcker das so schön sagte in einem Video. Ja, diese Religion können wir hier vielleicht so bezeichnen, die Zeugen Coronas. Und es ist ja auch nicht abwertend gemeint. Wir alle haben dieses religiöse Bedürfnis, auch ich. Nur befriedige ich es halt auf anderem Weg, jetzt nicht über diese Corona-Religion. Und ich möchte einfach dieses Angebot hier machen. Ja, ihr seid hier in so eine Sekte reingezogen worden, diese Zeugen Coronas, die so extrem Wert drauf legt, Corona zu vermeiden. Die Corona-Gesundheit muss ich mir scheinbar auch als Ziel setzen, selbst wenn es für mich nicht so wichtig wäre. Aber auch für meine Mitmenschen muss ich hier meinen eigenen Körper einsetzen irgendwie, um hier das große Volk auch in Gang, in Schuss zu halten. Diese Zeugen Coronas, ja, da habt ihr euch halt reinziehen lassen, diese Sekte, aber jetzt ist doch die Zeit, hier wieder die Augen zu öffnen, in die Welt hinauszutreten und zu sagen, ja, finden wir zurück zu einem zivilisierten Leben, wo die Frage der Infektion oder Nicht-Infektion jetzt nicht so im Vordergrund steht. Wie es dann im Neue 20er Podcast hieß, in der letzten Ausgabe, glaube ich, aus dem November, ja, okay, jetzt habe ich hier zu Hause Corona-Tests, aber die Kinder haben so viele Krankheiten, immer ein Schnupfen oder es sind jetzt so viele, generell so viele Viren, Krankheitserreger im Umlauf. Es wäre doch praktisch, da auch mal für andere Sachen einen Test zu haben, sagten sie da. Ja, warum hat man diese Tests dann nicht? Was ist das sonst noch, was man da haben kann? Bronchitis ist auch nur so ein Sammelbegriff für alle Erkrankungen, die irgendwas mit dem Hals zu tun haben. Oder Atemwege, Nasen, Nebenhöhlen, Atemwege, einfach nur so ein Oberbegriff. Ja, warum gibt es diese anderen Tests nicht? Ja, liebe Podcast, vielleicht einfach, weil es uns auch einen Scheiß interessieren sollte, weil es einfach auch gar nicht so interessant ist zu wissen, gar nicht so nötig ist zu wissen, was du da gerade für eine Grippe oder einen Schnupfen hast, weil es einfach was ist, was dazugehört und was einen krank machen würde, wenn man sich ständig fragen müsste, was ist das jetzt, was ich habe und wie schlimm ist das, wie kann ich das hier weiterverbreiten? Also, ja, vielleicht muss es jetzt einfach, ja, ich weiß nicht, was ich da machen kann. Ihr müsst jetzt einfach damit klarkommen, weiß ich nicht, versuchen wieder einen Weg in diese normale Realität zurückzufinden, wo es kein magisches Ding in diesem Sinne gibt, von wie Agamben das beschrieb, dieses Ding, das uns so band und in Hypnose versetzt und dann wir glauben, wir müssen unser ganzes Leben daran ausrichten. Ja? Die Welt ist wirklich immer noch die gleiche wie vor Corona. Unser Blick ist vielleicht anders. Die Welt ist sogar noch die gleiche wie vor 2000 Jahren in der Antike. Die Grundgegebenheiten des Lebens haben sich immer noch nicht geändert, dass man sterblich ist, dass es viele Gefahren gibt, die da draußen lauern, dass es böse Menschen gibt, die einem bewusst Böses wollen oder andere Menschen, die leichtfertig sind und einen gefährden, dass es Regierungen gibt, die ihre perfiden Interessen verfolgen und dabei über Leichen gehen, den Menschenleben völlig egal sind. Ja, Menschen gibt, die ihren Gewinn machen wollen, Kaufleute, heute Kapitalisten, wie man genannt in der Antike, noch nicht so extrem, eben diese Kaufleute gab, aber die auch da schon Gewinn machen wollten und einfach nur daran gedacht haben und nicht daran, wie sie ihren Mitmenschen was Gutes tun oder die beschützen. All das ist diese Welt da draußen, aber ja, diese Welt ist immer noch die gleiche, ja, aber gut. Ja, wir alle lagen ja nicht immer richtig. Wir alle müssen uns hier Fehler eingestehen. Vor allem ich, eben dieses große Versagen, muss ich mir hier anprangern. 2020 dann nicht weiter gepodcastet zu haben. Im März, als ich schon diese flapsige Bemerkung machte, ja, im Podcast besteht ja keine Ansteckungsgefahr, höchstens mit Gedanken oder sowas. Ja, das ist sehr wichtig, sich damit anzustecken und kann auch gefährlicher sein. Ja klar, meine Weltsicht ist ja auch manchmal so düster, wenn ihr euch damit ansteckt, das könnte vielleicht auch ein erhöhtes Suizidrisiko mit sich führen. Also da, ja Leute, das würde mir auch leid tun, aber kann ich auch nichts machen. Das ist halt das, was ich meinte. Man kann nicht so leben, dass man gar keinen Schaden den anderen zufügt. Selbst der asketische Lichtesser wirft noch einen Schatten und wird dann dem Gras hinter sich die Sonnenenergie ja wegnehmen. Dem Gras das entziehen und dem also auch noch schaden. Selbst wenn es so möglich wäre, sich von Licht allein zu ernähren. Und gut, und so auch hier, ja, tut mir leid, oder auch mit dem Gras, das ist auch alles natürlich verharmlosend. Kann ich euch auch nur warnen, ja. Dieses Gras, wenn man so täglich gift, das setzt natürlich auch der Gesundheit zu. Der geistigen vielleicht, der körperlichen natürlich mit den Lungen. Ist ja völlig richtig, das solltet ihr natürlich im Blick haben. Da will ich euch nicht verleiten, hier durch solche... Aber ja, das ist eben der Punkt. Ich bin hier auch eine Virusschleuder, in diesem geistigen Virus-Sinne, ja, dass ich manche unguten Gewohnheiten von mir hier vielleicht weiter verbreite, weil andere sich dann ein Beispiel dran nehmen. Und ja, aber so kann man nicht leben, sich immer darüber Gedanken machen. Und ich kann nur sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall das Rauchen mal reduzieren werde in den nächsten Wochen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es ganz gut tut. Und wie ich sagte, ist bei mir diese Lust am Rauchen ist auch nur Ausdruck meiner Weigerung, da wirklich teilzunehmen an diesem produktiven Wettlauf im Kapitalismus, dass ich da mich auch eigentlich am wohlsten fühle, wenn ich da nur auf dem Sofa liegen kann und so denke, ja, der ganze Körper fühlt sich so schwer an, dass man gar nichts mehr machen will, dann, ja, genau. Aber wenn man doch einen Beitrag leisten will, aktiv sein will, dann ist es besser, wirklich darauf zu verzichten, so zu rauchen. Und deshalb glaube ich, auch die nächsten Wochen könnten extrem produktiv werden. Wenn ich das jetzt durchziehe, kann ich hier wirklich auch viel bessere Podcasts aufnehmen. Davon bin ich überzeugt und das solltet ihr ja auch wissen, ja. Auch eure geistigen Kapazitäten werden damit eingeschränkt. Auch für mich ist das nicht so die Frage nach dieser Form der Gesundheit. Das lange Leben oder nur das möglichst produktive, geistesgegenwärtige Leben? Eine schwierige Frage. Ja, okay, aber... Wo bin ich hier in meinem freien Diskurs? Ich hatte hier ja noch ein paar Notizen. Heute darf es aber natürlich nicht zu lang gehen. Später noch Silvester feiern hier. Nun ja. Meine Notizen sehen aber gar nicht so interessant, sehe ich hier. Ja. Weil wir schon beim Rauchen sind. Hier habe ich erst eine Studie im Radio gehört, dann bei meinen Großeltern, ja, da war dann doch über Weihnachten wirklich schön. Nur da sage ich auch, ich habe einfach keinen Bock mehr auf so einen Weihnachten. Ja, wenn es ganz schlimm ist mit der Pandemie, dann will ich wirklich auch mal daheim bleiben. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen und am Ende geht man aber trotzdem nochmal die Verwandten besuchen. Ich will einfach auch diesen Lockdown, wie ich sagte, ja, habe ich da auch eine Lust daran und hätte es mir gewünscht, dass wirklich auch noch strenger gewesen wäre hier in Deutschland. das wirklich mal, ja, Ausgangssperren sage ich, nee, das ist nicht zu rechtfertigen, aber zumindest mal Kontaktverbot so mit anderen Haushalten komplett hätte ich mir schon gewünscht, weil ich selber, ja, bin halt auch so jemand, der sich immer wieder nach Einsamkeit sehnt. Aber ich kann das einfach nicht ertragen, dass jetzt immer wieder diese kognitive Dissonanz, ja, es ist ganz, ganz schlimm mit Omikron, das auf uns zu rollt, aber ja, irgendwie Weihnachten feiern dann doch. Ich hätte es mir einfach gewünscht, dann einfach mal komplett Kontakte vermeiden über Monate hinweg. Wenn es so schlimm ist, aber wenn nicht, dann will ich das auch alles nicht mehr akzeptieren, so diese willkürlichen Maßnahmen dann mit 3G in der Bahn und so weiter, mit Masken und nee, entweder oder. Ja, jetzt, da waren wir also bei den Großeltern, da lief dann mal das Radio, deshalb habe ich da gehört, dass es eine Studie gab, ja, die Raucher, die Quote der Raucher ist jetzt gestiegen seit 2019 und das wurde eben, genau wie ich es meinte, Folge 51 oder 52 mit der Pandemie erklärt, dass die Leute ja unter mehr Stress litten, wurde da gesagt. Deshalb sei die Quote der Raucher von 29 auf 34% gestiegen. Aber ich hatte ja eher gemeint, nee, kann mehr Pausen machen im Homeoffice. Also Stress, ja, könnte auch sein. Aber ich würde halt sagen, man, es wird einfach so zu verleitet, dann ist einfach so. Ja. Dieses Genussmittel dann doch mal einzusetzen, weil man so denkt, okay, es schaut niemand zu, niemand wird dich dafür verurteilen, dass du jetzt hier eine Pause einlegst. Aber gut, da war meine Intuition also völlig richtig, wenn wir dieser Studie Glauben schenken, das ist schon ein signifikanter Anstieg hier der Rauche um 5% in Deutschland jetzt. Und ja, für mich absolut richtig, auch wenn es nicht ganz, vielleicht nicht ganz angemessen, aber irgendwie schon richtig, um einfach diese Gesamtwirklichkeit mal ins Blick zu bekommen. Was gibt es da alles für Quellen des Todes, für mögliche Risiken des Todes? Und dass da ein Lockdown offensichtlich an anderer Stelle neue Risiken einführt, die wir dann halt nicht bedenken, weil wir sagen, nee, nee, jetzt müssen wir halt auf Corona schauen. Anscheinend ist ganz wichtig, weil die Exponentialkurve so ansteigen könnte. Ja, hatte ich ja auch gemeint, letztes Mal, wenn es so extrem ansteigen könnte, wenn es so infektiös wäre, ja. Das ist völlig richtig, wenn man es nicht genau weiß, die Krankheit nicht einschätzen kann, dann muss man wirklich überreagieren am Anfang. Aber irgendwann muss man es auch einschätzen können, mit dem Risiko umzugehen. Und das wurde halt hierzulande und in den meisten Ländern weltweit verpasst, irgendwie diesen Moment dann im Sommer 2020, dass man sagt, nee, jetzt müssen wir sehen, wir müssen jetzt halt damit leben, aber wir können uns nicht das Leben davon so extrem einschränken lassen, jetzt jahrelang. Ja, ah, und es eben auch nicht so wissenschaftlich erforscht wird hier in Deutschland, fehlt diese Kohortenstudie, diese Studie über alle Altersgruppen, dass bei einfach 10.000 Leute rausgenommen würden, die wöchentlich dann getestet werden, ob sie Corona haben. Und dann würde man halt sehen, der eine geht zwei, dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio, dann würde man da, ja, würde man diesen Leuten ja Fragebögen vorlegen zu ihren Gewohnheiten, zum Sport machen, zu sozialen Kontakten, Arbeit und so weiter. Und da halt sehen, dass man das irgendwie repräsentativ macht, dass man da also auch so viele Leute hat, die ins Fitnessstudio gehen, wie ungefähr in der Gesamtbevölkerung, dann würde man ja sehen, ja, wie ist das Risiko im Fitnessstudio wirklich so drastisch erhöht, wenn man da halt nach einem Jahr dann dieser Kohortenstudie feststellen würde, ja, da sind jetzt irgendwie 10-mal mehr infiziert, waren 10-mal mehr Corona-positiv von denjenigen, die ins Fitnessstudio gehen, als von den anderen. Oder eben Verkäufer, ambulante Verkäufer draußen auf der Straße, wie im Weihnachtsmarkt, dass man diese Leute, die vielleicht so einen Stand beim wöchentlichen Markt haben, da ihr Gemüse verkaufen, dass man die auch besonders in den Blick nimmt und da schaut, ja, wie ist die Infektionsrate unter denen? Ist sie da vielleicht sogar niedriger als im Allgemeinen, weil wir da die Hypothese natürlich haben, dass Corona sich im Freien deutlich, deutlich reduzierter ausbreitet als in geschlossenen Räumen. Okay, Kuli meinte, diese Aerosole fliegen irgendwie so weit, wie man sich gar nicht vorstellen würde, über 10, 20 Meter in Büroräumen, also können die überall noch rumfliegen, aber im Freien eben nicht so. Ist das eben, das Setting im Freien ist ein ganz anderes. Da haben wir also zumindest diese Hypothese, dass ja, die Verkäufer da draußen dann deutlich geringer betroffen werden. Ja, aber all diese Sachen müsste man natürlich erforschen, was hier dann verpasst wurde in Deutschland. Aber aus anderen Ländern gibt es ja immer wieder diese Studien. Da können wir also sehen, es wird ja was bringen. Ja, wie es in der letzten Folge hieß, nur die Wissenschaft kann uns retten. Hier ist bei Cortázar das Uran 235 und diese Sachen. Und ich glaube auch, dass, ja, vielleicht, ja doch, glaube ich schon, dass man da jetzt einfach nachforschen muss und auch sehen muss, wie wichtig es sein kann, gut eine gute Wissenschaft zu Epidemien zu haben, Epidemiologen, vor allem die jetzt irgendwie nicht so im Vordergrund standen, sondern eher die Virologen. Ja, das ist halt dieses Physikalische, dieses Ding, dieses physische, dann der wirklich materiellen, antatschbaren Wirklichkeit, wo wir sagen, das ist das Wirkliche. Und Epidemie, das ist irgendwie ein theoretisches Konzept, die Ausbreitung des Virus über verschiedene geografische Räume, Geschwindigkeit, Infektiosität und so weiter, das ist irgendwie, sagen wir dann vielleicht zu wischiwaschi. Das ist nicht dieses Physikalische, deshalb sitzt auch meines Wissens kein Epidemiologe im Expertenrat jetzt der Bundesregierung, wie Kekulé, glaube ich, auch kritisierte. Aber okay, ich denke einfach, die Wissenschaft wird da in den nächsten Jahren extrem viel, viele Fortschritte machen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist in dieser speziellen Pandemie. Und ja, dass man einfach generell die Öffentlichkeit hier stärker damit konfrontieren muss, mit wissenschaftlichen Überlegungen zu Epidemien und nicht so sehr zu jetzt molekularbiologischen Eigenschaften der Viruserreger oder zu diesen medizinischen Fragen, die immer so eine leicht zweifelhafte Tendenz haben. Die Gesundheit ist für jeden immer so etwas Ambivalentes, so etwas darf nicht wieder passieren, dass der Einzelne hier seinen Körper irgendwie zur Verfügung stellen soll, um irgendwie der großen Volksgesundheit zu dienen. Das darf nie wieder so passieren. Also vielleicht ja in einer deutlich schwereren Situation wie der Pest müssen wir noch mal auf neu drüber nachdenken, noch mal andere Überlegungen in den Blick nehmen. Aber in so einer Situation wie mit Corona muss man wirklich sagen, die Verschwörungstheoretiker waren hier prinzipiell von Anfang an auf der richtigen Seite und haben ganz klar gemacht, nee, das ist wirklich eine große Verschwörung von den Leuten, die jetzt so darauf Wert legen. Darauf Wert legen, wir alle müssten unser Leben jetzt neu ausrichten, um dieser neuen Gefahr Rechnung zu tragen. Also Ressourcen statt Restriktionen, hatte ich noch nicht erklärt. Diesen Slogan von Baral, dem Epidemiologen, der auch viel mit der HIV-Pandemie geforscht hat, dass Restriktionen in vielen Fällen noch nicht mal was bringen, sondern vielleicht sogar zu einer Verschlimmerung der Lage führen und die einen großen Ausbruchswert eher noch begrenzt haben auf einen geografischen Ort, statt dass man ohne Restriktion erlauben würde, dass sich die Lage schneller wieder entspannt. Aber was er eben sagt, die Ressourcen sind auch stattdessen viel wichtiger. Statt also Restriktionen für alle zu verhängen, wie jetzt Kontaktbeschränkungen, generell zu sagen, pauschal für alle gilt das jetzt, ihr müsst hier euer Leben ändern, weil wir irgendwie eine spezielle Gruppe vor Corona schützen müssen, sagt er, nein, Ressourcen freisetzen. Völlig logisch im Krankenhaussystem, dass wir wirklich sagen, nee, das darf halt nicht passieren, dann mit so einer Überlastung, wie es jetzt war. Wie aber Sarah Wagenknecht meinte, ja, aber auch in jeder normalen Grippewelle in den letzten Jahrzehnten waren die Krankenhäuser überlastet. Also ja, da muss man halt hier die Ressourcen einsetzen. In den Altenheimen, bei denen wirklich die besonders betroffen sind, ja, Durchschnittsalter der Corona-Toten bei 84, dann ist da ganz klar, da kann man ansetzen, um extrem viel zu bewirken, um extrem viele Todesfälle zu vermeiden, damit dann halt nicht ein ganzes Altenheim infiziert ist, sondern wenn da drei Fälle entdeckt werden, dann gleich diejenigen in Quarantäne bringen und da Schutzmaßnahmen und dann wirklich den Ausbruch eindämmen, tägliches Testen, extrem wichtig für das Personal. Ja, aber dann auch eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Also nee, da ist man einfach völlig übers Ziel rausgeschossen. Das ist nicht mehr zu begründen, auch wenn es in dem Fall vielleicht, klar, in dem Fall macht es aus dem epidemiologischen Gesichtspunkt natürlich noch deutlich mehr Sinn, als jetzt die völlig irrationale allgemeine Impfpflicht, die einfach, ja, da werden wir sicher noch, diese Diskussion dieser Monate werden uns sicher noch hoffentlich beschäftigen auf Jahre hinaus. Und sollten wir auch überlegen, was wurde da eigentlich diskutiert, eine allgemeine Impfpflicht, müssen wir nochmal genau durchdenken. Okay, dann, da könnte man also sagen, beim medizinischen Personal macht es noch so Sinn, klar, die gefährden dann besonders diejenigen, die besonders sowieso ein besonderes Risiko haben von Corona. Aber nee, das ist eben auch ein Eingriff da in die Gesundheit dieses Krankenpflegers, der sich halt nicht impfen lassen will, okay, dann muss man halt testen, dann muss man da halt andere Wege finden. Aber jetzt diese Impfpflicht zu beschließen und dann dem zuzuschauen, dass also noch mehr Leute dann ihren Beruf an den Nagel hängen, Ich weiß nicht, was das alles soll. Eine Politik, die so, ja, die offensichtlich nichts dazu beiträgt, die realen Bedingungen dann vor Ort zu verbessern, sondern natürlich wird das zu Leuten führen, die dann ihren Beruf ganz aufgeben, zu noch weiteren Notstand in der Pflege. Und es trägt einfach diesem religiösen Bedürfnis Genüge, dass so einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt, für die die Corona-Gesundheit das oberste Gut ist, die Zeugen Coronas, wie ich es hier nicht verächtlich nennen möchte, sondern einfach einen neutralen Begriff für dieses esoterische Phänomen einführen möchte. Ja, völlig legitim, dass jeder an das glaubt, was er will. Diese Zeugen Coronas also möchten hier ihr ethisches Gewissen befriedigen, indem eine Impfpflicht dann zum Beispiel eingeführt wird für das Pflegepersonal und man dann überlegen kann, ja, jetzt haben wir aber als Gesellschaft ja wirklich was getan. Aber nee, die Ressourcen freigeben, nicht Restriktionen, das ist auch wieder so eine Restriktion für den einzelnen Pfleger. Ja, du kannst hier nicht arbeiten, wenn du nicht geimpft bist, aber warum nicht einfach die Ressourcen, einfach, dass der Staat hier alles tut, finanziell, von der Ausrüstung, aber vor allem halt auch die Leute ausbilden und besser bezahlen, die dann da arbeiten. Und einen besseren Pflegeschlüssel einführen, wie mein Bruder meinte, der ja auch einer der 300.000 Pfleger ist, die schon wieder geflüchtet sind aus dem Pflegeberuf. Pflegeschlüssel erhöhen bei gleichzeitig erhöhtem Anreiz, dort zu arbeiten. Klar, dass also ein Pfleger sich um weniger Patienten kümmern muss. Also ein Pfleger auf 8 Patienten zum Beispiel, dass man den dann Pflegeschlüssel dann herabsetzt, dass ein Pfleger für 6 Patienten zuständig ist. Und dann ist man auch besser gewappnet für eine Krise, sagt mein Bruder. Dann kann man in so einer wirklichen Notfallsituation halt wirklich sagen, okay, hier ist jetzt zum Beispiel eine Corona-Welle, aber kann ja auch was ganz anderes sein. Dann können wir hier in der Ausnahme sagen, dann müssen wir den Pflegeschlüssel halt hochsetzen von 6 auf 10. Aber wenn der Pflegeschlüssel halt schon generell bei 10 ist, dann kommt noch die Krise und dann müssen wir den auf 15 hochsetzen. Ja, völlig logisch, dass daran dann Menschen sterben, dass Menschen an dieser Ideologie der Effizienz sterben. Und das ist die wirkliche Spaltung in der Gesellschaft, die wir eigentlich aufmachen müssten zwischen solchen Leuten, die ich da zitiert habe, die sagen, 400 Euro an Bonus für die Krankenpfleger jetzt, das ist völlig überzogen, das ist großzügig, sagte dieser Mann von der Straße. Ja, das ist also die Spaltung, wo ich in der Gesellschaft sehe, die einen, die das tatsächlich als großzügig sehen und die hier nicht bereit sind, einfach auch nur ökonomisch zu denken und daran zu denken, dass ein funktionierendes Gesundheitssystem ja extrem wichtig ist, um gerade in solchen Krisensituationen dann doch das normale Leben weiterlaufen lassen zu können, ohne dass wir die Fabriken schließen müssen, die Schulen schließen müssen und so weiter. Und ja, dass man es auch bei einer anderen Pandemie einfach besser verkraften könnte, dann zu sagen, wir müssen das öffentliche Leben aufrechterhalten, auch wenn hier eine deutlich tödlichere Krankheit zum Beispiel uns bedrohen würde als Corona jetzt, dass wir einfach sagen können, ja, da müssen halt die Kapazitäten in den Krankenhäusern mal um 50 oder 100% erhöht werden, Weltkrankenhäuser und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall wichtiger, jetzt die essentiellen Dinge im öffentlichen Leben weiterlaufen zu lassen, was wie Schulschließung, Schließung von Unis darf es nie wieder geben in vergleichbaren Situationen. Ja, bei der Pest, bei so einer Krankheit, wo die Mortalität ungefähr ein Drittel ist, da kann man nochmal neu drüber nachdenken. Ja, da ist nochmal diese Verhältnismäßigkeit, die fragt, ja, da wären viele dieser Dinge, die wir jetzt gesehen haben, tatsächlich dann verhältnismäßig gewesen, also wie Ausgangssperren. Sowas ist einfach völlig daneben, völlig überzogen in dieser Corona-Pandemie. Einfach, ja, einfach nur erbärmlich, wie das Bundesverfassungsgericht das dann durchwinken kann und mit der Begründung, ja, die Regierung hat ja sonst keine Möglichkeit, die von ihr verhängten Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren. Ja, die Sinnhaftigkeit dieser Kontaktbeschränkungen dann vielleicht mal zu hinterfragen. Die Frage, was ist das überhaupt für eine Gefährdung? Was für Maßstäbe? Die Regierung muss ja laut Karlsruhe also überhaupt keine Maßstäbe liefern, was da für eine Gefährdung vorliegt, sondern wirklich dieses Bauchgefühl, ja. So wie das Bauchgefühl halt ist vom RKI-Chef, ja. Wenn eine Gefährdung vorliegt, dann hat die Regierung hier das Recht, unser aller Leben hier massiv einzuschränken und irgendwie uns verbieten, aus dem Haus zu gehen. Also das ist so die Grundrechtsauffassung dieser Karlsruher Richter, wo ich einfach nur sagen kann, diese Leute, nee, das kann ich mir, da ist jetzt auch nichts mehr zu machen durch eine Diskussion, sondern wirklich nur auf der Straße. Wir müssen wirklich nur zeigen, dass hier Millionen Menschen eine andere Auffassung von ihren Grundrechten und von der Demokratie haben als die Verfassungsrichter. Und das bin ich auch überzeugt, dass wir da dieses Jahr, also nächstes Jahr, die Wende schaffen werden, dass sich die Diskussion deutlich in unsere Richtung dann verändern wird. Aber ja, wie konnte es so weit kommen, ist diese Frage, die man sich wirklich stellen muss. Nicht die Frage, dass jetzt irgendwann auch wieder weitergeht mit dem normalen Leben, auch die Pandemie als medizinisches, als biologisches Phänomen jetzt hoffentlich dann am Abklingen ist mit Omikron, der milderen Variante. Aber das ist nicht der Punkt. Da dürfen wir nicht einfach dann zur Tagesordnung übergehen, sondern wirklich müssen wir wirklich dieser Frage auf der Spur bleiben. Was ist jetzt, wie konnte es so weit kommen und was treffen wir für Maßnahmen, damit es in Zukunft nicht mehr so weit kommt? Wie müssen wir dann neu über unser Zusammenleben, über die Wissenschaft, über die Medizin nachdenken, um hier einige der übelsten Auswirkungen dieser Panikpandemie für die Zukunft zu vermeiden. Gut, jetzt aber, das mit dem wirklichen Antagonismus hatte ich aufgeworfen. Ich bin heute etwas meandernd unterwegs, schlängel mich dadurch, weil ich mich hier nicht festlegen will auf dieses autoritäre Vorgegebene, diese Restriktion, dieses Restriktive schon wieder, was mich hier daran binden will, mich an einem Thema, an einem Text entlang zu hangeln. Ah, ich bin hier schon bei einer Stunde, ich muss noch ein bisschen weiter schwafeln. Vielleicht eine halbe Stunde, sagen wir mal. Nicht zu lang hier, die letzten Folgen waren ganz schön exzessiv. Dieser Antagonismus, sage ich, also zwischen denen, die sagen, die 400 € Bonus für Krankenpfleger sind aber zu viel. Da wird etwas verschwendet, das wird dann zu ineffizient. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, nee, unabhängig vom politischen Lager, egal ob links, rechts, liberal, aber zumindest ist doch mal klar, dass ein gutes Krankenhaussystem in unser aller Interesse ist, und in normalen Zeiten, aber vielmehr in solchen Krisenzeiten und Epidemien. Und dass das also extrem viel abfedern könnte, wenn wir hier darauf vertrauen können, dass das belastbar ist, dann müssen wir ja selber nicht diese ganzen Restriktionen machen, nicht die ganze Zeit dran denken, wie wir persönlich Corona vermeiden, wo wir gar nicht so viel zu befürchten haben davon, sondern dann wirklich diejenigen, die was zu befürchten haben, dass die im Notfall dann auch gut behandelt werden. Und ja, das also ist dieser wirkliche Antagonismus, den ich da sehe in der Gesellschaft und der also über die politischen Lage hinweggeht. Auch für viele Linke ist es jetzt einfach so, dass für sie diese diese gefühlte Solidarität so weit geht, dass sie Corona vermeiden wollen, um die wirklich Gefährdeten nicht anzustecken. Ja, das ist eine Sichtweise, die vielleicht eine gewisse Zeit gerechtfertigt sein kann, aber zumindest dann mit den Impfungen ist dann schon die Frage, ja, wie will man diese älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen jetzt noch weiter schützen? Also was soll man noch alles tun, außer sie zu impfen und dann aber auch zu sagen, jetzt müssen wir zum normalen Leben zurück, jetzt müssen wir sie auch wieder besuchen und auch ohne Maske wieder mit ihnen reden, weil was soll das sonst? Die Menschen, die sowieso also eine geringere Lebenserwartung haben, ja, da sind die 2 Jahre jetzt ja dann schon eine relativ große Zeitspanne von dem Leben, das ihnen jetzt halt noch bleibt. Aber okay, jetzt dieser Antagonismus in der Gesellschaft zwischen denjenigen, die sagen, ja, mein Leben hat sich ja nicht verschlechtert, jetzt im Homeoffice, jetzt ziehe ich halt eine Maske auf im Supermarkt, aber sonst kriege ich gar nichts mit, dass Pandemie ist, und den anderen, die es massiv mitkriegen, in den Krankenhäusern, die dort dann noch mehr überlastet sind und die ganze Zeit Maske tragen müssen und dann auch im Privaten sich diese Frage stellen müssen, wie können sie jetzt noch ältere Verwandte besuchen, wie mein Bruder meinte, dass das ja auch ein Nachteil ist, davon dann im Krankenhaus zu arbeiten, dass man dann ja dort natürlich ein höheres Risiko hat, das Virus mal aufzunehmen, und deshalb sich im Privaten auch überlegt, eher die Kontakte zu Eltern einzuschränken, gerade im letzten Jahr, halt noch ohne die Impfung, wo er auch noch gearbeitet hat. Also dieser Antagonismus muss irgendwie klar sichtbar werden, dass es ja so nicht sein kann, dass wir sagen, ja, das ist jetzt die neue Normalität mit der Pandemie, aber die eine Gruppe der Bevölkerung, die Homeoffice machen, kriegen es gar nicht so richtig mit. Für die ist halt eigentlich die Pandemie ein Glücksfall, weil sie sagen können, ja, also diese Überwachung, dieser Stress im Büro, der hat mir schon immer das Leben so zur Hölle gemacht. Und zumindest sagen jetzt viele, dass es auch nicht schlechter ist im Homeoffice. Würde ich ja auch sagen, zumindest nicht so eine starke Einschränkung, aber doch für mich schon prangere ich das an, dass ich als Berufseinsteiger hier dann nach 2 Monaten ins Homeoffice musste. Und seitdem, ja, es keine Änderung dieser Situation eigentlich gab. Ja, es ist wirklich ein totalitäres Denken, das hier auf jeden Bereich des Lebens sich auswirken soll. Aufs Medizinische, aufs Private, Freundschaftliche und auf die Arbeit ist einfach inakzeptabel. Schauen wir nun noch mal kurz ins Ausland. In Peru, da wurden also scheinbar die Covid-Patienten dann abgewiesen im Krankenhaus, weil man da, ja, durch diese ganzen Panikmeldungen aus Europa, die schlagen sich dann dort natürlich auch nieder, und die Leute sind dort auch verunsichert und lassen sich dort anstecken mit diesem hegemonialen Diskurs, der da rüberschwappt aus Europa und Nordamerika. Und dann sollten da Feldhospitale aufgebaut werden, weil man gesagt hat, wir müssen die Covid-Patienten hier getrennt behandeln. Die Panik war so groß, dass man sie dann gar nicht mehr aufnehmen wollte im normalen Krankenhaus. Und ja, ich weiß nicht, meine Freundin hatte mir das so erzählt, das habe ich jetzt nicht so genau mitbekommen. Aber jedenfalls ist wichtig hier das zu betonen, was Kekulé auch sagte, dass in solchen Entwicklungsländern die Folgen von verschobenen OPs und so weiter extrem ins Gewicht fallen, im Gegensatz zu uns hier. Ja, da wird immer so drüber geredet, verschobene OPs jetzt. Aber dass das so extrem ins Gewicht fallen soll hierzulande, glaube ich auch nicht. Ja, klar gab es die Welle ganz normal mit Covid im November, Dezember vor allem, wo die Intensivstation dann auch überproportional voll waren. Ganz normal, aber auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, sehr fragwürdig, das dann wie Stefan in Verbindung zu bringen mit der Menschenwürde, dass hier die Ungeimpften die Menschenwürde antasten, weil jetzt andere Menschen nicht mehr behandelt werden können. Also das ist einfach Schwachsinn und einfach eine Demagogie, die hier die Menschen gegeneinander ausspielt und sagt, ja, die einen leiden hier oder sterben hier drunter, weil die anderen jetzt hier behandelt werden. Und warum werden die überhaupt behandelt, wenn sie doch sich selber mal hätten impfen lassen können? Ist ja nicht das eine Menschenleben eigentlich zu bevorzugen. Und ja, aber ich meine, wir hatten jetzt ja nicht 2 Jahre durchgehend so eine hohe Last der Covid-Patienten in Krankenhäusern, sondern halt nur in diesen Situationen, wo die Welle so extrem hoch war. Und im Sommer, im Herbst gab es das ja in dem Sinne nicht. Also da konnten die Leute ja normal behandelt werden. Im Frühjahr 2020, sagte Sarah Wanknecht, waren die Krankenhäuser sogar leer, weil man da eben diese ganzen OPs verschoben hat in Erwartung der Welle, die dann nicht in dem Maße kam. Und das ist ja interessant, da ja, leiden diese Menschen also auch eher unter dieser übertriebenen Panikepidemie, dass dann, was in dem Fall, wie ich sagte, ja, am Anfang überreagieren, okay, das ist okay. Aber muss man halt auch einberechnen, ja, kann man das nicht schon so abschätzen, ist diese Gefahr durch die erhöhte Belastung durch Covid-Patienten jetzt wirklich so real, dass wir hier die ganzen OPs verschieben müssen? Oder müssen wir hier erstmal auf Sicht fahren und sagen, nee, ziehen wir die Operation doch lieber durch? Im Frühjahr war es jedenfalls so, wie ich meinte, 2020, dass die Krankenhäuser eher leer waren. Und naja. Dass aber, wie Kekulé meinte, auch viele Patienten schon so in diesem Kleeblattverfahren verlegt wurden, wie es dann jetzt dieses Jahr im November wieder nötig war, durch die Bundeswehr teilweise, dass also Patienten in andere Bundesländer verlegt wurden, wo die Belastung, wo die Last auf den Intensivstationen noch nicht so hoch war. Das sei auch am Anfang der Pandemie gewesen, meinte Kekulé. Klar, gab es sicher regional so Infektionsherde, die dann wirklich sich in vollen Krankenhäusern niedergeschlagen haben. Und ja, aber jetzt, dass wir also genau auch überlegen müssen, was hat unser Diskurs hier für eine Auswirkung auf den Rest der Welt, auch in Südamerika, wo die Leute jetzt immer noch extrem verängstigt sind. In Peru die Maskenpflicht gilt auch auf der Straße. Es ist jetzt Sommer dort, 35, 38 Grad. Manchen Gebieten, aber Maskenpflicht auf der Straße und bis November galt eine doppelte Maskenpflicht. Ja, man musste sich 2 medizinische Masken übereinander ziehen und eine FFP2-Maske hat aber, glaube ich, doch gereicht. Also die zumindest galt auch so einzeln. Ja, aber 2 medizinische, und das ist jetzt immer noch so bei manchen, die halt besonders vorsichtig sind, ziehen sich 2 über. Sieht man da auch bei Videos zu den Nachrichten, dass die ganzen Politiker da auch, wenn sie eine Rede geben, ihre Maske nicht absetzen und manche Politiker dann mit bei Beratungen noch da sitzen mit 2 medizinischen Masken übereinander. Also das sind diese Auswüchse, wozu das dann führt, wenn wir hier glauben, wir sind so extrem bedroht, ja, dann bilden wir uns das zum Großteil eigentlich nur ein. Und in anderen Ländern, ja, da ist das Krankenhaussystem wirklich so marode, zumindest das öffentliche. Ja, in Peru gibt es auch hervorragende private Krankenhäuser, ja, zu denen hat halt nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung Zugang, aber die versorgen das sogar gleich gut oder besser als hier in Europa in den normalen Krankenhäusern. Aber ja, natürlich in ganz Südamerika gibt es hervorragende Privatkrankenhäuser, aber ja, für die Masse der Bevölkerung, die öffentlichen Krankenhäuser sind tatsächlich dann dieser Gefahr ausgesetzt, überlastet zu werden durch Corona. Wie Kekulé eben meinte, dort sind diese Effekte der verschobenen OPs signifikant. Und hierzulande, ja, wird dann halt so eine Stimmung gemacht, wie in solchen Podcasts, wie dem Fernsehpodcast, dem Neue 20er Podcast, irgendwie, um hier die einen gegen die anderen auszuspielen, um hier die Ungeimpften als Sündenböcke abzustempeln und hier mit der Menschenwürde zu argumentieren, mit einer, ja, einfach nur mit einer, ich weiß nicht, es ist nicht meine Sache, das zu beurteilen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass diese Leute sich Gedanken machen über ihre eigene Position, über ihre eigene Rolle in dieser Anfachung der Welle. Nicht in der biologischen Welle, sondern dieser sozial-medialen Welle, die sie damit angefacht haben. Nun, hier ist doch ein guter Punkt. Mit den Boostern jetzt, okay, kann ich noch das sagen, dass bei Kekulé auch irgendwie widersprüchliche Informationen dazu gab, hatte ich das Gefühl, dass nämlich zumindest einmal es hieß, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es für Leute unter 60 überhaupt was bringt, sie zu boostern. zumindest in dem Sinne, dass die Inzidenzen drücken würde. Ob es ihm persönlich was bringt, okay, sei mal dahingestellt. Zumindest ist auf jeden Fall Quatsch, dass sich jetzt unter 30-Jährige oder unter 40-Jährige schon im Dezember boostern lassen, während die Eltern noch, viele Ältere noch warten müssen. Und ja, also es ist Wahnsinn, dass das dann noch als Akt der Solidarität dargestellt wird. Ja, lass dich boostern und hinter dir in der Schlange steht dann der Ältere oder die Älteren trauen sich dann gar nicht dorthin zu gehen oder wegen zu voller Schlangen, zu voller Impfzentren gehen sie dann erst im Januar einen Termin. Das ist es, wo dieser Diskurs der Solidarität, der übertriebenen Solidarität hinführt. Wenn du hier sagst, ja, lass dich impfen, um solidarisch zu sein, nicht um dich selber zu schützen, nicht um für dich selbst eine selbstständige, eigenständige Abwägung zu treffen, wie du mit deiner Gesundheit umgehst, nein, sondern um die anderen zu schützen. Ja, um die zu schützen, musst du dir jetzt hier diesen Impfstoff injizieren. Und dazu führt es dann, dass sie jetzt im Dezember massiv die 30-Jährigen geboostert haben, noch vor Weihnachten, um sich sicher zu fühlen, ja. Wobei sie sich dann irgendwie doch nicht sicher fühlen. Und es sehr schön ist, wie in Norgender besprochen wurde, egal was man macht, man kann sich impfen lassen, boostern lassen, Maske auf, aber irgendwie fühlen sich diese Leute, die Zeugen Coronas, immer noch nicht sicher, immer noch dieses Angstgefühl, immer noch, ja. Aber das ist ja legitim, jeder kann das für sich selber entscheiden, nur halt in dieser Situation jetzt, wo wir waren, war es unsolidarisch, sich jetzt im Dezember als 30-Jähriger boostern zu lassen und nicht erstmal zu schauen, dass die Älteren hier die Termine bekommen. Nun, aber was da noch so extrem interessant ist, genau mit Kekulé, was er also meinte, wegen Omikron ist die Wirksamkeit fragwürdig, hieß es einmal. Also, ja, hat ja auch der BioNTech-Hersteller, Chef Shahin, glaube ich, hat es auch so gesagt, dass auch die eine Dosis, die eine Booster-Dosis da irgendwie gegen Omikron nicht ausreichen wird, um dann Schutz zu bieten. Und dann war aber am Anfang auch noch im Gespräch, dass, davon habe ich jetzt nichts mehr gehört, dass allein gegen Omikron drei Booster-Dosen verabreicht werden sollten. Das jetzt, glaube ich, vom Tisch, aber ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass das von BioNTech so gesagt wurde, dass nämlich man jetzt also allein für die Boosterung nochmal drei Shots bräuchte. Und ja, vielleicht gab es da eine Begründung. Das eine, was ich interessant fand, auf jeden Fall von Kekulé, als er sagte, dass man das Immunsystem durch die Boosterung überlisten kann. Ja, also dieser Impfstoff ist jetzt halt gegen die Wuhan-Variante oder gegen die Norditalien-Variante optimiert. Das ist auch so eine Frage. Das Virus mutiert halt immer. Der Urtyp sozusagen ist Wuhan. Dann in Norditalien, Bergamo und so, da fand wohl die erste Mutation statt. Und das ist dann, glaube ich, der Alpha-Typ. Weiß ich jetzt nicht genau. Also sagen wir mal, das ist Alpha. Und gegen diese Variante wurden, glaube ich, die Impfstoffe dann angepasst. Also entweder gegen die Italien-Variante oder gegen die Wuhan-Variante. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ist ja nicht so wichtig. Nur halt klar, gegen Delta und Omikron sind diese Impfstoffe dann schon mal deutlich weniger wirksam, weil ja, da müsste man halt nochmal neu entwickeln, nochmal neu konkret für diese Varianten wirklich anpassen. Was Kekulé aber meinte, extrem interessant, dass man trotzdem mit dem dritten Shot, mit der Boosterung also, das Immunsystem irgendwie in dem Sinne überlistet. Auch mit dem alten Impfstoff, der eigentlich für Alpha entwickelt war, wird das Immunsystem in dem Sinne überlistet, dass es jetzt dann eine höhere Zahl an Varianten auch miterkennt und mit als Co Teil dieses Coronavirus-Familie erkennt. Dass also, ja, obwohl es hier irgendwie ein Erreger oder nur die RNA eines Erregers des Alpha-Typs injiziert bekommt und damit konfrontiert ist, dagegen also die Immunreaktion abläuft, aber durch die Boosterung irgendwie wird, ja, erkennt es dann, okay, dieses Virus ist, ja, das ist halt so, habe ich auf Twitter gelesen, wie ein Rezeptbuch, was sich das Immunsystem immer wieder aufschreibt, wenn es mit einem neuen Erreger konfrontiert ist. Und da wird in diesem Rezept, wie ist also mit diesem Corona-Erreger umzugehen, wird dann wohl noch aufgeschrieben, ja, aber hier diese Mutationen im Spike-Protein könnten auch mal so oder so anders sein, könnte hier oder hier auch anders aussehen, aber das gehört dann trotzdem noch dazu. Das ist trotzdem auch dieses Coronavirus und muss trotzdem auch genau diese Reaktion dagegen hochfahren. Ja gut, weiß nicht, ob ich das so gut erklärt habe. Jedenfalls war das Kekules Aussage, aber es ist auch nicht so klar, ob das jetzt überhaupt stimmt. Gibt natürlich immer verschiedene Studien, von denen sich die einen dann doch als widersprüchlich herausstellen. Das wurde jedenfalls zitiert bei Kekule. Ist für mich in der derzeitigen Situation aber nicht so einleuchtend, ob jetzt die Boosterung wirklich in dem Maße hilft gegen Omikron. Für ältere Risikogruppen auf jeden Fall zu empfehlen. Aber aus meiner Sicht ist sehr interessant, diese Zahlen, die jetzt rausgekommen sind vom RKI, die auch wohl noch fehlerhaltig waren. Ja, okay. Dass sich auf jeden Fall unter den Omikron-Fällen überproportional viele Geimpfte finden. Und jetzt nicht deshalb, weil die Impfen sowieso ja aus einer größeren Gesamtkohorte herauskommen. Klar, wir haben insgesamt gesehen mehr Geimpfte in der Bevölkerung als Ungeimpfte. Deshalb auch klar, dass mehr Omikron-Fälle von Geimpften geben wird. Oder zumindest dadurch erklärbar. Aber darüber hinaus, über diese statistische Erklärung, ist nochmal signifikant einfach das Level der der Geimpften da einfach höher unter den Omikron-Fällen jetzt, zumindest nach den Daten, die Stand heute vorliegen. Sehr interessant, aber das wird man dann weiter beobachten können. Nur sehr wichtig, dann habe ich auf Twitter gelesen, jetzt wurden schon ja, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte gefordert, weil wenn es so ist, ja, dass wir diese Welle so brechen müssen, dass wir hier immer so darauf re reagieren müssen. Indem wir sagen, wir schließen Leute da aus, dann wäre es jetzt auf Basis dieser Zahlen richtig zu sagen, wir schließen die Geimpften hier aus von Supermärkten, 2G und 3G da einführen und vor allem auch, klar, die Gefahr dann, was ist mit den Geimpften, die könnten ja ihre Impfzertifikat-Apps dann einfach löschen vom Handy, um zu verstecken, dass sie eigentlich in Wirklichkeit geimpft sind und sich nur so als Ungeimpfte ausgeben. Das hieße also, ja. Wir müssten da eigentlich nochmal Antikörpertests einführen. Genau, Antikörpertest als Voraussetzung für den Zugang zum Supermarkt. Und nur wer keine Antikörper, wer noch ungeimpft oder ungenesen ist, nur der darf zutreten. Wer auf der Datenlage, die jetzt besteht, eigentlich schon ein rationales Vorgehen. Und finde ich völlig richtig, das jetzt zu fordern, um einfach diese Absurdität dieser Pandemiebekämpfung hierzulande zu verdeutlichen. Wenn es so ist, die Daten deuten darauf hin, dass wir die Welle am besten damit abflachen können, indem wir jetzt die Geimpften halt einschränken, weil die sind die, die sich massiv damit anstecken, die es dann auch weiter verbreiten und deshalb ja eher die Freiheiten hier für die Ungeimpften jetzt aufrechterhalten, weil die scheinbar ein kleineres Risiko haben, sich zumindest mit Omikron zu infizieren. Nun, diese Daten sind aber jetzt auch noch nicht so vertrauenswürdig. Klar, das RKI hier, habe ich gesehen, hat sich bei seiner ersten, ja, hat sich dann doch noch ein Stück vertan bei den Daten der ungeimpften Fälle mit Omikron, wurden dann doch nochmal unterschätzt und jetzt doch wieder nach oben korrigiert, aber trotzdem scheint die Gesamtlage noch die gleiche zu sein, wie ich sie beschrieben habe. Höherer Anteil also bei Geimpften. Nun, aber jetzt nochmal auf diese Zahlenmanipulation, klar, wäre es hier auch völlig richtig zu sagen, Söder müsste spätestens hier also zurücktreten. Er hat hier die Zahlen der Intensivpatienten manipuliert und einfach gesagt, ja, diejenigen, von denen wir gar nicht wissen, gar nicht erfassen, was die für einen Impfstatus haben, die zählen wir einfach auch noch als Ungeimpfte. Und das ist offensichtlich eine Politik, die Leute auch wieder so natschen soll und zu so sagen soll, oh je, du als Ungeimpfter, schau mal, was du da für ein Risiko hast, auf der Intensivstation zu landen. 90% Ungeimpfte liegen dort, wurde gesagt. Und dann hat sich aber herausgestellt, von 60% dieser Leute war der Impfstatus schlicht nicht bekannt. Und die wurden einfach pauschal den Ungeimpften zugerechnet. Ja, also eine völlige Schwurbelei, eine Schweinerei. Und das, wo eigentlich klar ist, auch ohne Fälschung würde das Argument vorliegen, zu sagen, ja, natürlich landen da bevorzugt die Ungeimpften. Natürlich haben die ein höheres Risiko, da im Krankenhaus zu landen. Aber dazu muss man nicht mit Statistikfälschung arbeiten, um sowas zu beweisen. Und ja, das ist völlig legitim, wenn Leute dann das Vertrauen verlieren in solche Politiker und da sich doch nicht mehr an irgendwelche Restriktionen halten wollen, die solche Leute wie Söder oder Kretschmann, den ich noch viel mehr verachte als Söder, weil Söder hat wenigstens noch dieses jüngere, sportliche Jahr, aber Kretschmann so ein seniler Opa hier, also nee. Aber okay, da will ich mich einfach nicht mehr dran halten, wenn Kretschmann, wie mir gesagt wurde, ja, dass er im Parlament stand in Stuttgart und sagte, ja, ich hätte hier die Schulen schließen können, Weihnachten ausfallen lassen können. Und was weiß ich noch alles. Er stand also da wie ein Diktator und hat sich hier darin gesonnt zu sagen, ja, liebes Volk, seid mir bitte dankbar, weil ich bin hier so großzügig und erlaube euch, noch Weihnachten zu feiern mit euren Verwandten. Ja? Das ist eine sehr interessante Demokratieauffassung, die dieser Mann hier vertritt. Und ja, sehr gut, wie er auch auf der Demo am Mittwoch kritisiert wurde. Und von diesem einen Redner, den ich dann bewundert habe, der nach dem AfD-nahen AfD-Sympathisanten dann geredet hatte, der hat Hannah Arendt zitiert und gemeint, dass sich Kretschmann immer auf sie beruft, aber Hannah Arendt ihn wohl verachten würde. Ja, und weiß ich jetzt nicht, nur diesen wunderbaren Satz von Arendt hat er dann zitiert, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Ja, kein Mensch hat das Recht, sich einfach daran zu gewöhnen, dass jetzt normal sein soll, dass man nur noch Bahn fahren kann, indem man seinen Impfpass vorzeigt. Also das, nee, kein Mensch hat das Recht, so darüber zu reden, wie Stefan dann im Fernsehpodcast dann, ja, ich gehe hier in ein Restaurant, war ein Fernsehbericht, dass wenn man ins Restaurant geht, hat man auch selber die Pflicht, der Bedienung da seinen eigenen Impfpass vorzuzeigen. Also wenn die vergisst, einen daran zu erinnern, zeigt dein Impfpass, dann ist es auch ein Versagen von deiner Seite. Ja, das ist eine sehr interessante juristische Diskussion. Aber wenn wir ehrlich sind, auch gar nicht mal so interessant, sondern ein mündiger Bürger müsste von Anfang an sagen, nee, das ist eine unhaltbare Situation, dass hier dieser Impfpass verlangt wird. Das ist so nicht akzeptabel. Und das ist die eigentliche Rechtsverletzung, die hier stattfindet. Und nicht irgendwie, ob man hier auch selber noch in voraus einem Gehorsam schön seinen Impfpass vorzeigen soll. Also wer sich an sowas so leicht gewöhnt, da. Nee. Ich würde so gern einfach haben, dass ich Unrecht hätte. Deshalb war es jetzt auch so intensiv die letzten Wochen, klar. Weil ich gemerkt habe, nee, es macht ja doch alles Sinn, was ich da zusammenschwurble. Ja, es ist da doch alles irgendwie kohärent und. Ich würde es mir aber wünschen, dass ich Unrecht hätte und dass diese anderen Podcaster da eigentlich, dass ihre Linie sich doch irgendwie als die rationale herausgestellt hat. Aber nach allem, was ich sehe, nee, es tut mir leid und es ist wirklich hier schwierig zu verstehen, was eigentlich los ist. Impfpass da also vorzeigen im Restaurant. Nee, das ist kein Zustand, wo man sich jetzt schon monatelang einfach so dran gewöhnen sollte und einfach auf Basis dieser faktenfreien Angstmache, die wir jetzt wieder mit Omikron sehen, wo wir aus den Erfahrungen anderer Länder wissen, dass die Verläufe milder sind, die Krankenhäuser nicht in dem Maße beanspruchen wie eine vergleichbare Delta-Welle. Trotzdem wieder diese Schwurbelei mit der kritischen Infrastruktur, die gefährdet sein sollte und so weiter. Und ja, auf dieser Basis also diese ganzen autoritären, totalitären Konzepte beizuhalten, wie den Impfpass und sowas wie den PCR-Test dann, bevor man eine Reise macht, eine Flugreise. Ja, was soll das bitte? Warum? In anderen Ländern gibt es genauso Corona, hier auch. Also was soll das ist ein Zirkus, ein Theater der Pandemie, wie Stefan Barral da auf Twitter schrieb, der kanadische Epidemiologe, den ich schon zitiert habe. Es ist ein reines Pandemietheater, was da stattfindet, wenn dann über Schulschließungen diskutiert wird, die einfach nur dem Bedürfnis folgen, hier irgendwie die Eltern zu beruhigen, ja, die sich so in Angst fühlen irgendwie. Aber ja, statt dass sie halt ihr Leben anpassen, wollen sie auch noch in das Leben ihrer Kinder so eingreifen. Und ja, es ist wirklich unfassbar. Schulschließung überhaupt, dass das schon mal Realität war und dass jetzt wieder darüber diskutiert wird. Zumindest in Kanada, hierzulande denke ich auch. Das aber auf jeden Fall nicht kommen wird, ja, ist auf jeden Fall gut. Was aber, habe ich dessen gut behandelt? Ah ja, genau, und dann diese südafrikanischen Länder, die jetzt immer noch auch als Hochrisikogebiet gelten. Also das ist alles dieses Pandemietheater, dass man jetzt, wenn man ins Ausland reist, sich da irgendwie informieren muss auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Ja, dieses Gesundheitsministerium, das eben nicht die Ressourcen dafür freisetzt, fürs Gesundheitssystem und für die wirklich Gefährdeten, um die zu schützen. Nein, sondern unser aller Leben so autoritär einschränkt und sagt, du, wenn du hier eine Reise machst, dann musst du halt erst nachschauen, was ist hier Hochrisikogebiet, was ist Variantengebiet, also was ist das bitte, Leute, wie kann man sich das alles gefallen lassen, wie kann man das noch hinnehmen und sagen, das ist irgendwie in Ordnung, was hier abgeht, das ist für mich schleierhaft. Und worauf Barral dann aber auch hinwies, dass jetzt auch in Deutschland, zumindest gestern, als ich nachgeschaut habe, noch Südafrika und so 6, 7 weitere Länder, Nachbarländer, da unten im Süden Afrikas als Hochrisikogebiet eingestuft waren. Und das beruht einfach nur auf Rassismus. Wie soll man das sonst erklären, wenn wir hier Dänemark haben, wo Omikron schon lange dominierend ist, nach allem, was wir wissen, England, Großbritannien, nach allem, was wir wissen, ist die Omikron-Welle in diesen Ländern schon durch. Also ja, das ist da schon die dominierende Variante, hat Delta verdrängt. Aber irgendwie zum Hochrisikogebiet reizt dann trotzdem noch nicht bei Dänemark und das sind halt nur diese südafrikanischen Länder. Also durch was, das bitte zu erklären, also durch puren Rassismus. Dass man hier sagt, ja, das sind irgendwie schmutzige Länder. Ja, irgendwie muss dieses Pandemietheater noch ein paar Monate weitergespielt werden und ja, jetzt Delta ist halt da entstanden in Südafrika und irgendwie müssen wir halt weiterhin so tun, als hätte das ja alles eine wissenschaftliche Basis. Hier, diese Länder sind besonders gefährlich, ja. Wobei klar ist, die Omikron-Welle ist auch in Südafrika schon längst wieder durch, ohne die Krankenhäuser signifikant zu belasten. Okay, sehr wichtiger Punkt von Barral, sehr guter Epidemiologe, wo ich meinte, ja, die Wissenschaft, auf die müssen wirklich genau erforschen, was ist da eigentlich die Sachlage bei diesen Epidemien. Und uns nicht so sehr auf das rein physikalische, auf das reine Ding, dieses physikalische Virus da konzentrieren. Nun, Kekule, die Frage der Impfstoffanpassung dann für sowas wie Omikron-Varianten wie Delta und Omikron, sehr interessant, dass nämlich im Sommer hieß, zumindest was ich bei Kekule gehört habe und glaube auch mit einem Clip, der da von Ugo Sahin eingespielt wurde, dem BioNTech-Chef, dass sie jetzt daran arbeiten würden, einen angepassten Impfstoff gegen Delta zu entwickeln. Das wurde jetzt aber verpasst. Warum genau, weiß ich nicht. Ob es halt nicht so lukrativ war oder man noch zu viel von dem alten Impfstoff auf Lager hatte und sagte, den wollen wir ja nicht schlecht werden lassen. Weiß ich jetzt nicht, egal. Jedenfalls fordert Kekulé das auch gegen Omikron. Auch wenn es milder ist, trotzdem brauchen wir da natürlich Impfstoffe. Gerade für die Älteren macht es durchaus Sinn. Müssen diese Impfstoffe also entwickelt werden. Wenn es nicht so lukrativ ist, dann muss der Staat das halt subventionieren. Ja, ist ja klar. Aber da ist irgendwie wenig passiert und jetzt heißt es, dass daran geforscht wird. Aber da muss man auf jeden Fall kritisch bleiben. Und Kekulé war da sehr optimistisch, dass diese Impfstoffe in den nächsten Monaten kommen, die dann halt vermehrt für diese Risikogruppen sind. Weil klar, Omikron ist jetzt fraglich, ob man sich damit noch so dagegen jetzt wirklich noch so schützen muss als 30-Jähriger. Aber zumindest für die besonders Gefährdeten auf jeden Fall weiterhin wäre es hilfreich, dann auch einen Impfstoff zu haben, der nicht gegen die Wuhan- oder Italien-Variante optimiert ist, sondern wirklich gegen Omikron. Das muss man also weiter beobachten. Was passiert dann eigentlich? Wird das jetzt wirklich kommen? Oder ja, Oder ist halt meine Verschwörungstheorie, dass es die ganze Zeit nur darum geht, die Pharmaindustrie hier reich zu machen, und sobald da halt das irgendwie nicht mehr so lukrativ wäre, weil wir hier nur noch eine kleine Gruppe haben, für die dieser Impfstoff überhaupt dann sinnvoll wäre, dann werden diese Impfstoffe auch nicht mehr entwickelt. Ja, aber werden wir jetzt ja dann sehen. Nur, ja, habe ich mir noch aufgeschrieben, 10 bis 20 Mal ist dann schon die Wirksamkeit nach dieses jetzt verfügbaren Impfstoffs im Vergleich zur Wirksamkeit gegen die Wuhan-Variante ist die Wirksamkeit bei Delta und oder Omikron dann schon um 10 bis 20 Mal reduziert. Aber das ist dieser Punkt, der ein bisschen widersprüchlich war bei Kekule, wo er meinte, ja, mit der Boosterung wird man doch noch was erreichen gegen Omikron. Ja, unabhängig davon ist aber klar, dass die Wirkdauer dann schon stark nachlässt, dass wir hier nach 4, 5 Monaten dann doch in einem Bereich sind, wo es fast keine Wirksamkeit dann mehr hat. Oder vor allem bei Älteren muss man auch wissen, dass da das Immunsystem halt auch schlechter reagiert auf eine Impfung, dass wir da also auch extrem darauf achten müssten, die rechtzeitig zu boostern, was dieses Jahr eben vergessen wurde. Und gut, oder halt ja in vielen Fällen von der Politik so versäumt wurde, da rechtzeitig darauf hinzuweisen, dann ja schon im September wäre das. August, September wäre es an der Zeit gewesen, die Älteren zu boostern, die dann schon im Januar ihre normale Impfung gehabt hatten. Da lagen die Erkenntnisse schon lang vor, dass die Schutzwirkung nachlässt, dass man hier also, wenn jemand im Januar, Februar, März geimpft war, dass er dann auf jeden Fall im August, September die Boosterung hätte bekommen müssen. Zumindest von den Risiken, ja. Aber gut, jetzt. Dieser eine Punkt, den kann ich hier vielleicht zum Schluss noch verwenden. Wir haben hier 1,30 und ich habe heute hier das Bedürfnis gehabt, meine Wut rauszulassen, weil das wirklich keine gute Situation ist, in der wir jetzt sind, wie ich meinte am Anfang. Ja, ich gebe auch zu, hier ein bisschen meine geistige Gesundheit ist angegriffen, aber das ist vielleicht auch einfach ein Zeichen von einer höheren Gesundheit und Reife, weil in der Situation, wo wir jetzt sind, mit all diesen mit diesem Pandemietheater der Restriktion, der hilflosen Politiker, die hier einfach nur, wie Kretschmann, sich als gütiger Herrscher inszenieren wollen, der irgendwie unser aller Wohl im Blick hat und hier schön abwägt. In dieser Situation ist es also angebracht, sich hier ein bisschen krank zu fühlen und sich zu sagen, nee, wir leben hier in einer kranken Gesellschaft, dass sich in dem Moment, irgendwie gesund oder positiv zu fühlen, wäre auch irgendwie kein Zeichen von Reife oder einem guten Verständnis der Realität, in der wir da leben. Aber was wollte ich jetzt sagen? Genau das. Deshalb ich diese Wut ausdrücken. Hoffentlich nimmt man es mir nicht so übel, aber ja. Ich kann hier nur sagen, jedes Mal, wenn ich meinen Podcast höre, dann wird es mir wieder ganz leicht ums Herz. Jetzt bei den letzten Tagen habe ich so viel veröffentlicht und geschnitten, wird es mir immer ganz leicht und es ist wirklich wie so eine Auszeit, weil sonst bin ich wirklich in diesem Strudel drin, dass ich gar nicht mehr davon ablassen kann, über diese Fragen der Pandemie nachzudenken, sofort nach dem Aufwachen, vor dem Einschlafen immer. Den ganzen Tag, ja, deshalb ist jetzt auch wirklich wichtig, die nächsten Wochen mal runterzukommen, die Gesundheit. Ich werde hier auch eine kleine Reise machen und wie gesagt, aufs Rauchen verzichten, um hier wirklich mal dieses Fasten und wirklich mal wieder zu entgiften, ja. Natürlich ist jetzt auch wirklich an der Zeit, aber was ich meinte, ja, wenn ich meine Podcasts höre, dann, das ist dann so eine Auszeit. Ich bin ja auch extrem abgeschweift, auch in Folge 53. Viel vorgelesen, 54 viel über die bolschewistische Politik, die Historie nachgedacht. Das ist sehr gut. Und hat mich irgendwie auch so entlastet. Ja. Ist irgendwie auch so eine Auszeit, merkwürdigerweise. Obwohl das übergeordnete Thema meiner Podcasts ja auch Corona ist, ist es doch auch eine heilsame Auszeit von diesem sonstigen Corona-Diskurs, der sonst so abläuft, in meinem Kopf, ja, in sonstigen Gesprächen oder in den Medien oder anderen Podcasts. Ja, das kann ich hier nur sagen. Und euch das empfehlen und ans Herz legen, auch wenn es ein bisschen polemisch wird, manchmal habe ich das Gefühl, dass es ganz gut dass es ganz gut tut. Jetzt dieser eine Punkt, nochmal No Agenda aufgreifen. Aber nicht im speziellen No Agenda, sondern dieses Weltbild der Konservativen, wo ich sage, diese Konservativen, die sind vielleicht gar nicht mal so dumm. Die wissen eigentlich auch um die Brutalität dieser Welt, in der wir da leben. Wie ich immer wieder zitiert habe, diese 20 bis 30 Millionen Menschen, die da verhungern jährlich, die 600.000, die an AIDS sterben, man sich ja auch viel dagegen tun könnte, um diese Pandemie einzudämmen, was jetzt schon ja relativ viel ist, wenn wir hier bedenken, klar, wir haben weltweit vielleicht 5 Millionen Corona-Tote, was ich jetzt als nicht so viel einschätzen würde. Wenn man auch bedenkt, wie sich die verteilen über die Altersgruppen, über die vielleicht mit Vorerkrankungen und so weiter. Klar, ist jedes Menschenleben hier traurig, wenn es zu Ende geht, auch mit 90 Jahren. Auch da kriege ich es mit bei meiner Freundin, die im Pflegeheim arbeitet und auch da mit so einem 90-jährigen Mann noch Kontakt hatte, der extrem viel beigebracht hat, der extrem belesen war und ist noch sehr luzid im Kopf und mit ihm hat sie sich so gern unterhalten und er ist jetzt auch gestorben vor ein paar Wochen an einer anderen Lungenkrankheit, nicht Corona, aber könnte auch sein. Naja, das ist auch extrem tragisch, dass diese Menschen sterben und es wäre schön gewesen, hätte er noch weitergelebt für ein paar Jahre. Und ist also in jedem Fall so. Trotzdem müssen wir hier aufs Globale, aufs Ganze betrachtet abwägen und schauen, wie schlimm ist es denn, ein Todesfall mit 90 ist halt trotzdem noch was anderes als mit 25. Und jetzt, ja, diese 600.000 HIV-Toten könnte man also, muss man also eigentlich anders einordnen als jetzt die Corona-Toten, weil man da, ja, weil diese Leute auch eher noch voll im Leben stehen und man da eher noch sagen könnte, da können wir wirklich was dagegen tun, wenn es uns denn so wichtig wäre mit der Rettung von Menschenleben, aber es ist uns eben nur wichtig, wenn es wirklich weiße Menschen, Menschen hier in der Nähe, je näher sie bei uns wohnen, umso mehr sind wir irgendwie betroffen, so schrieb es ja Badiou. Und deshalb ist jetzt irgendwie so wichtig mit Corona. Und da meine ich nur diese Konservativen, wie im No Agenda Podcast. Die beiden können wir auch darunter subsumieren. Die sich sicherlich nicht in eine Parteitreue einordnen lassen wollen, jetzt zu Republikanern, aber trotzdem eher so, naja, als konservativ würden sie sich sicher auch nicht bezeichnen, aber trotzdem. Dieses Bewahrende, dass man sagt, ja, okay, wir wissen, da gibt es diese vielen Missstände, aber jetzt bewahren wir erstmal diesen Zustand der Zivilisation hier, wie auch ich dann darauf einschränkte in Folge 52, jetzt doch die Demokratie zu bewahren. Ja, da bin ich auch zum Konservativen geworden, habe gesagt, das kann ja nicht sein. Also bevor wir hier noch ganz die Demokratie abbauen, dann muss ich mich doch dazu bekennen und sagen, ja, warten wir mal mit der Revolution, das, daran denke ich jetzt nicht so viel, sondern wirklich mal diesen Zustand eigentlich der Demokratie vor Corona, der war noch schon relativ so gemäßigt, das ist schon noch ein Leben, das noch nicht, eigentlich noch nicht dieses höchste menschliche Projekt des Kommunismus irgendwie verwirklicht oder anstrebt, aber zumindest mal ja, das Schlimmste verhindert, das Abgleiten wieder in Faschismus, wie wir es schon gesehen haben in der Historie, das zumindest mal mehr oder minder effektiv verhindert, ja, für wie lange ist die Frage, aber zumindest diesen Zivilisationsstand mal zu erhalten, das ist also auch schon ein konservativer Shift, den ich hier im Podcast vollzogen habe. Und es ist also auch so ein Weltbild, dass ich der ganzen Gräuel da bewusst ist in der Welt, dieses Weltbild ist trotzdem irgendwie aus meiner Sicht noch viel gesünder als dieses Linksliberale, was hierzulande oder ja natürlich auch in den USA so verbreitet ist. Dieses, was man als linksliberal oder Gutmenschentum bezeichnen kann. Dieser Versuch, ein guter Mensch zu sein, diese Dichotomie der schlechten Welt und des guten Menschen, dass man der schlechten Welt da den guten Menschen entgegenstellen müsste. Ja, da sage ich halt, damit tut man sich selbst nichts Gutes und man verändert damit auch nichts an den globalen Geschehnissen, sondern es ist wirklich richtig, sein Leben so zu leben. Nicht egoistisch unbedingt zu sein, auch sich seiner Mitwelt bewusst zu sein, was man da für einen Einfluss hat. Aber zuerst halt mal sein Leben so zu leben und zu überlegen, was macht mir da Spaß, was will ich da daraus machen. Und ja, da gibt es furchtbare Sachen auf der Welt, da gibt es Kriege, die geführt werden. Jetzt immer noch im Jemen zum Beispiel, kam in den Tagesthemen, die ich dann auch gesehen habe bei meinen Großeltern, dass dort eine Hungerskrise ist, dass immer noch dieser Krieg geführt wird, wahrscheinlich mit deutschen Waffen auch, die Saudi-Arabien dort ganz normal einsetzt. Ganz normal, Waffenlieferungen aus Saudi-Arabien, die dann die dortige Bevölkerung im Jemen weggebombt wird. Und jetzt ist anscheinend schon fast das ganze Land in der Hand der Houthi-Rebellen, die vom Iran ja unterstützt werden und von Saudi-Arabien bekämpft werden. Und dieser Krieg dauert jetzt also seit, weiß nicht wie lang, 5, 6 Jahre. Und es ist extrem, extrem, diese Bilder von dort zu sehen. Und das ist halt die Welt, in der wir leben, wo man eigentlich mal genau unterscheiden müsste zwischen solchen Phänomenen wie einer Virusausbreitung, wo man wenig dagegen machen kann, wo man sagen kann, das macht uns krank, immer daran zu denken, was habe ich hier für eine Schuld. Aber sowas wie dieser Krieg, den Saudi-Arabien da führt, da müsste man viel eher mit der Schuld operieren und sagen, wir alle sind hier schuldig, wenn wir da nicht eine Demo auf die Beine stellen, um hier ganz klar zu sagen, die Bundesregierung, ja, zumindest die Waffenlieferungen stoppen, hätte man können, aber das ist ja nur das minimale weiteren diplomatischen Druck ausüben auf Saudi-Arabien. Ja, warum sollen wir so abhängig von denen sein wegen ihrem Öl? Gibt doch auch andere Ölproduzenten in Venezuela zum Beispiel, ja, kaufen wir doch von da das Öl oder auch aus den USA. Aber es kann doch nicht sein, dass das Argument sein soll, dass wir irgendwie abhängig sind von Saudi-Arabien und deshalb mischen wir uns da nicht in die Außenpolitik ein. Also das kann, es muss einfach für jeden Einzelnen diese Frage gestellt werden. Warum stellst du nicht diese Demo auf die Beine? Ja, nicht durch individuelles Konsumverhalten irgendwie das große Rad der Nachhaltigkeit drehen, um hier die Welt zu verbessern, sondern politisch denken und sagen, hier als Bürger müssen wir unsere Regierung unter Druck setzen, weil das sind ja die Leute, die für uns angeblich sprechen und die wir legitimieren. Egal, ob wir wählen, ob sie wählen oder nicht wählen, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, aber irgendwie vertreten sie uns ja doch und das ist irgendwie in unserem Namen, was da betrieben wird. Und da müssten wir die Leute also ganz stark unter Druck setzen und sagen, an diesem einen konkreten Beispiel müssen wir sagen, dieser Krieg muss einfach beendet werden, es kann nicht weitergehen. Hätte man auch schon vor 5 Jahren genauso sagen können, massiven Druck auf die Saudis ausüben. Ja, wenn es so ist, diese Rebellen, die halt vom bösen Iran unterstützt werden, wenn es anscheinend so ist, dass sie halt den Rückhalt haben in der Bevölkerung, jedes Land hat das Recht, selbst zu bestimmen, wie es leben will, dann wollen die Jemeniten halt anscheinend so leben. Ist mir auch egal, was da für eine Ideologie dahinter steckt bei diesen Houthis. Dann ist es halt, ja, dann haben die halt diesen Rückhalt und dann muss das halt so hingenommen werden, ohne dass wir da jetzt noch einen Bürgerkrieg jahrelang durchziehen. Sondern dann müssen wir die unterstützen, dass sie jetzt das Land halt aufbauen. Und da sollte jeder von uns sich mal überlegen, wie ist da die Schuldkette und was können wir da, können wir diese Infektion hier mit neuen, mit diesem Kriegsgeschehen, mit neuen Todesopfern, Hungerkatastrophen verhindern. Oh, ich muss mich hier kurz um meinen Laptop kümmern, dem geht sonst der Saft aus. Hm. Ah ja, ich hatte das Stromkabel hier irgendwie falsch eingesteckt. Das ist wirklich merkwürdig. Gut, da also sage ich, ist diese Schuldkette wirklich mal angebracht, aber nicht bei so was wie einer Infektionskrankheit. Nee, das macht uns alle nur noch viel kränker, unser aller Verhalten danach auszurichten, jahrelang Und uns zu fragen, was kannst du selber dazu beitragen, irgendwie das Virus nicht weiter zu verbreiten. Nee, das kann nicht mehr sein, das kann nicht mehr der Maßstab sein. Und hier vielleicht deshalb ist dieses konservative Denken wie No Agenda vielleicht einfach gesünder, vielleicht einfach zu sagen, ja, ich weiß über diese ganzen Gräuel da Bescheid in der Welt, aber ich kann nicht jeden Tag aufstehen und daran denken und mein Leben davon diktieren lassen. Und genau das wollen diese woken Linksliberalen aber machen, weil sie eben das auch wissen, aber irgendwie ihre eigene Mittäterschaft und Schuld verdrängen wollen, im Gegensatz zum Konservativen, der das klar bejaht und sagt, ja, es ist halt die Welt, in der wir leben und ich kann mich auch da nicht die ganze Zeit dafür schuldig fühlen, sonst würde ich ja nur noch im Bett liegen. Und es muss einfach noch auch was Schönes geben, trotzdem auf der Welt, es muss auch noch einen Bereich geben, wo man nicht so dran denkt und einfach ganz normal sein Leben weiterleben kann. Und genau das, diesen Blick dann deshalb auch auf Corona haben, denke ich, ist sehr gesund. Und zu sagen, ja, auch ich bin ja mitfühlend und will meine Mitmenschen nicht gefährden. Und wenn ich zu Oma und Opa fahre, klar, ist es da sinnvoll, wie es im Kekule-Podcast hieß, dann einen Schnelltest zu machen, morgens noch. Besonders wenn man Symptome hat, ja, ist halt die Frage, besonders bei Symptomen macht es Sinn oder vielleicht macht es auch nur bei Symptomen Sinn. Egal, jedenfalls in gewissen Situationen sollte man schon einen Test machen, wenn man weiß, man trifft vielleicht Leute, die besonders gefährdet sind. Dann kann man Vorkehrungen treffen oder sogar schon eine Woche vorher seine Kontakte deutlich reduzieren und darauf achten, zu überlegen, ja, okay, da kann ich mich mal einschränken jetzt für diese eine Woche. Genau, aber ansonsten muss es einfach so weitergehen, das ganz normale Leben, und man kann nicht ständig daran denken, dass wir jetzt irgendwie in dieser anderen Welt leben wegen Corona, dass jetzt irgendwie alles anders ist. Nee. Ja. Gut, mit diesen Worten, glaube ich, kann ich mich aber hier auch lange verabschieden. Es ist spät geworden. Ich habe mich heute hier aus der Rage geredet, nicht in die Rage, nein, aus der Rage herausgeredet. Und jetzt voller Freude kann ich hier mit meiner Freundin und ja, Freunden hier dieses neue Jahr dann begrüßen. Ich sehe schon, sie wird hier bald ankommen. Und das ist doch das Schöne. Lassen wir uns dieses Leben nicht davon versauen. Von all dem Bedrohlichen, Bedrückenden, was da draußen lauern kann. Und dieses Leben, leider glaube ich, habe ich es versäumt, dieses Lied in Folge 51 einzufügen. Es ist ja aber auch gar nicht so gut. Dieses Leben von Juli ist dieses Lied, das ich dann danach als so richtig deutsch bezeichnet habe. Ja, das drückt diesen Trübsinn der deutschen Seele richtig aus. Das ist auf der einen Seite ja sowas Optimistisches da drin, aber auf der anderen Seite irgendwie auch sowas Melancholisches, sowas, was einen niederzieht. Aber trotzdem diese positive Botschaft, die darunter liegt. Ich liebe dieses Leben, genau. Und deshalb, ja, weil es halt ein bisschen trübsinnig ist, das Lied auch, werde ich jetzt nicht extra nochmal hochladen, glaube ich. Also, ja. Oder weiß gar nicht, ob ich es wirklich vergessen habe, aber ich glaube schon. Weil ich dann dachte, ja, was irgendwie zu viel war jetzt mit den ganzen Podcasts, die ich da noch rumlagen, die ich noch veröffentlichen musste. Alles zu sehr unter Druck gesetzt. Diese Frage war, warum? Warum macht das alles so viel Sinn, was ich hier sage? Warum habe ich nicht Unrecht? Warum? Es wäre viel schöner, mich eigentlich getäuscht zu haben über die Faktenlage, über die Bedrohungslage. Es wäre wirklich. Aber egal. Jetzt sind wir aber in dieser Situation, wo Tischlein Deck nicht diesen Gipfel der Erkenntnisse erreicht hat mit Folge 56. Diese Erkenntnisse, dass wir jetzt einfach wieder das Leben leben müssen, und davon kann ich mich jetzt auch nicht mehr abhalten. Auch nicht durch weiteres Podcasten und eventuell vielleicht noch ein Liedchen hier trällern. Ja, okay. Ja, warum nicht dieses eine Liedchen spielen? Somebody Else, das ich als erstes in meinem spanischen Mesita Cubrite Podcast gespielt habe, weil ich da darauf hinwies, dass ja mein Charakter irgendwie ein anderer ist, wenn ich vor dem Mikrofon stehe. Und diese Schulkameraden aus Argentinien, wo ich ja in der Schule war, von der 10. bis zur 12. Klasse. Mein Vater hatte dann Job auf 3 Jahre begrenzt im Ausland in Argentinien. Da war ich in der Schule und falls Schulkameraden das hören würden, hatte ich gesagt, würden sie mich auch für einen anderen halten, weil ja, weil ich da halt ganz anders bin irgendwie in diesem sozialen Leben. Aber dieses Lied ist so schön, weil es da heißt, ja, man kann irgendwie drunter schauen, unter dein Gesicht noch, da liegt dein wahres Gesicht und das wirst du erst sehen, wenn du ganz alt bist. Aber ich kann es vielleicht, der andere dein Gegenüber kann es vielleicht jetzt schon sehen, kann da etwas sehr Signifikantes rauslesen aus deinem Gesicht. You're somebody else. You talk like yourself. Ja, du sprichst wie du selbst, aber irgendwie, ich höre einen anderen aus dir raus, da steckt ein anderer drin. Die Frage der Identität wird hier geklärt. Sehr schönes Lied. Eins kann ich dann aber noch zur Liebe sagen. Es ging um Michelle Houellebecq in Folge 50. Die hatte ja geschlossen mit diesem wunderbaren Aufruf, doch wirklich mal jemanden zu lieben und glücklich zu machen in der Wirklichkeit, so wie die russischen Bauern irgendwie immer ein, so wie man es denen zur Vorgabe machen sollte, dass sie mindestens einen Baum in ihrem Leben pflanzen. So sollte jeder Mensch sich auch vornehmen, mindestens einen Menschen zu lieben. Ich würde hier nur einfach das korrigieren aus meiner Sichtweise. Ist das mit der Wirklichkeit gar nicht so wichtig, ob man den anderen jetzt in Wirklichkeit glücklich macht oder nicht? Zu lieben ist, wie ich da auch mal sagte, einfach die eigene Aufgabe. Du selber musst dich darum bemühen. Und jetzt die Frage, ob es dann zu einer wirklichen Liebesbeziehung kommt, ist für mich nicht so die entscheidende, sondern wirklich diese Ethik, dieser Aufruf zu lieben, ist auch schon lange vorher gültig und valide. Und zu sagen, ja, auch so eine Liebe, die so, nur so eine eingebildete ist, so eine einseitige, auch die ist schon eine reale und ist nicht geringer zu schätzen als eine andere Form der Liebe. Und dazu kann ich euch ja nur aufrufen, das ist die wahre Ethik, ja. Schauen wir nicht mehr so auf diese Schuldketten, sondern leben dieses Leben einfach. Und das Schönste, was man da machen kann, ist ja zu lieben. Dieses Lieben also einfach, ja. Das kann ich euch da ans Herz legen. Und mit diesen Worten dann hier verabschieden und ein frohes neues Jahr wünschen. Viel Spaß mit diesem Lied Somebody Else im neuen Jahr. Seid auch ihr jemand neues Jahr. Die Zellen erneuern sich ständig. Niemand bleibt doch derselbe Mensch, der gestern war. Die Viren im Darm und im ganzen Körper sind sicher auch nicht immer die gleichen. Immer wieder Veränderungsprozesse auf materieller, physiologischer und auf geistiger Ebene. Deshalb, ja, wie soll man da eigentlich von einer Identität des Menschen sprechen? Vielleicht kann dieses Lied Aufschluss geben. Ich jedenfalls bin hier am Ende meiner Kräfte und Säfte und sage hier Tschüss und bis zum nächsten Mal von Tischlein deck dich.
Saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly, it's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, though now you're making me nervous. The better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. You will see too.